Das ist mal eine Wendung. Also die hätte man auch nicht besser schreiben können, oder?
Hast du eine Wendung hingelegt? Ich bin gerade unsicher, was du meinst.
Also, ich rede nicht von der Folge von, sondern davon, dass wir in der letzten Woche genau hier an dieser Stelle gesagt haben, wir hätten ja so gerne und ach Mann, ja, das können wir ja gar nicht und dann irgendwie uns darauf besinnt haben, dass vielleicht doch alles gar nicht so schlimm ist und dass Vorfreude ja auch eine schöne Freude ist und jetzt, schwupps, stehen wir hier und...
Jetzt habe ich diesen Einstieg verpasst, meinen großen Enthusiasmus über dir auszuschütten.
Ja. Hast du.
Hey, ich schütte. Mein Gott, habe ich Bock. Du musst nur quasi auf diesen Button drücken und ich habe noch mehr Bock, muss ich sagen.
Ja, dann mache ich das doch einfach. Hey, lass uns zusammen Bock haben. Los geht das.
Ihr hört einen Discovery Panel Podcast. Discovery Panel. Discover Star Trek.
Herzlich willkommen, wir öffnen das Discovery-Panel passend. Ich kann es kaum glauben, ehrlich gesagt,
oh Gott,
dass ich das jetzt gleich sagen werde. Ja, wir öffnen das Discovery-Panel passend zur ersten Folge der vierten Staffel Star Trek Discovery. Und diesmal ist kein Witz. Also ich habe es bisher letzte Woche genauso gemacht, aber jetzt ist ernst tatsächlich. Es
ist fast unglaublich, dass wir hier noch zusammenkommen, im November tatsächlich noch. Wir haben den 27.11.
Ja.
Wir haben 21.28 Uhr derzeit um genau diesen Minuten, in genau diesen Minuten, wollte ich sagen,
ja,
läuft auf Pluto TV Kanal 30 die Folge, die wir jetzt gerade besprechen, nämlich Episode 1 von Staffel 4,
Kobayashi Maru. Heißt übrigens auf Deutsch Kobayashi Maru.
Das ist eine gute Übersetzung, finde ich.
Ja, finde ich auch. Haben sie gut hingekriegt.
Ja.
Ist das verrückt. Auf dem Panel heute.
Andreas Dohm.
Und Sebastian Sonntag. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass wir quasi jetzt wieder zusammen sein können, ja. Und uns dann doch noch über diese vierte Staffel Star Trek Discovery in diesem Jahr, in diesem Monat.
We're all in this together. Entschuldigung.
Ja, es ist völlig okay. Es ist völlig okay. Ja, ich bin immer die ganze Zeit geneigt zu sagen, hey, let's fly. Lass einfach loslegen. Es ist alles egal. Also lass uns das jetzt einfach sofort hier. Ich will, ja, lass anfangen.
Müssen wir die Menschen nochmal kurz reinholen, die jetzt im Jahr 2025 versuchen, irgendwie alles nachzuholen, was wir so produziert haben? Leute, letzte Woche ist diese Episode hier gelaufen. Das wäre der 19.11. in Deutschland gewesen.
Ja.
Das hat Wirecom CBS ziemlich verkackt. Wenn ihr da nochmal nachhören wollt, warum, dann hört doch einfach den Podcast, der davor gekommen ist. Mhm. Denn da versuchen wir diese Sache zu erklären, versuchen irgendwie harmonisch zu sein, trotzdem. Ja, genau. Und auf jeden Fall hat das Fandom sehr, sehr gebrodelt, eine Woche lang. Und was ist passiert? Wirecom CBS hat irgendwie versucht, irgendwas zu regeln. Und was haben sie geregelt? Sie haben erstmal einen Deal mit einem sehr, sehr kleinen Streaming-Sender gemacht, der die Dachregion vor allen Dingen versorgt.
Ist es ein Deal? Region. Ich habe irgendwo gelesen, Pluto TV gehört irgendwie Wirecom CBS. Oder
das kann sein, ne? Das weiß ich nicht. Ja. Da habe ich jetzt einfach keine Informationen drüber, aber es gibt auf jeden Fall die Möglichkeit, dass Pluto TV das Ding im linearen Streaming,
was
kann man es nennen, oder?
Ja, lineares Streaming, es ist irgendwie, keine Ahnung, es ist the worst of both worlds oder so. Ich weiß, keine Ahnung, es ist so. es ist im Netz und auch noch linear. Also es ist völlig, völlig absurd eigentlich. Aber naja, gut, ich meine, jeder so wie er mag. Und es gibt dann tatsächlich diese Folge. Man muss sich halt dann nur um 9 von Rechner setzen oder wo auch immer und das Ding dann angucken. 5 Minuten später hat man 5 Minuten verpasst. Ich versuche mal gerade zu erklären, damit ihr versteht, was ich meine, weil möglicherweise wisst ihr nicht mal mehr, was lineares Fernsehen ist, aber nein, es gibt ja noch lineare Streaming-Plattformen. Nie davon gehört, ich mein, vorher, ne?
Star Trek-Fans sind oft irgendwie die 90er noch gewöhnt und dementsprechend sind sie auch gewöhnt, sich vor einem bestimmten, zu einem bestimmten Zeitpunkt vor dem Fernseher einzufinden, um dann eben was zu gucken. Und ich finde toll, dass das hier irgendwie barrierearm ist nicht barrierefrei, aber barrierearm über Pluto TV möglich ist. Weil man diese App gibt es auf ganz, ganz vielen Geräten. Das ist eine sehr, sehr kompatible App. Man kann sie installieren, man guckt sich ein bisschen Werbung an und in dem Moment geht's los. Also das ist schon irgendwie eine schöne Sache.
Absolut, nein. Ich habe auch wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass einige von euch sich auch so ein bisschen über dieses Nostalgiegefühl gefreut haben. Also es ist ja völlig okay. Und Pluto TV ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit, wo man es gucken kann tatsächlich. Man kann auch Geld ausgeben. Und also auf iTunes, auf Amazon Prime Video, glaube ich, heißt es noch, oder Amazon Video heißt es mittlerweile, wie auch immer, kann man es schauen. Und
es gibt auch so verschiedene Sachen, glaube ich, ne? Also irgendwie bei Microsoft im Store ist es, glaube ich, auch, bei Sony ist es, glaube ich, auch. Das heißt, im Endeffekt kriegt man es auf allen gängigen Stores. Und da dann teilweise auch die Originalfassung, teilweise auch mit Untertiteln, das ist bei Pluto TV leider nicht möglich. Ja. Da hat man die natürlich hervorragende Synchro.
Natürlich.
Aber es ist halt die Synchro. Also viele Leute, die es eben in Englisch gewohnt sind, im englischen Original, die würden dann wahrscheinlich auch irgendwie diese 3 Euro pro Folge bezahlen oder sich vielleicht einen Staffelpass für 20 Euro kaufen. Und das dann eben bei iTunes zum Beispiel schauen. Ne? Warum nicht?
Warum nicht? Genau. Also es gibt die Möglichkeit, also, ne, ich meine, wenn du 3 Monate Netflix kosten, halt auch irgendwie 30 Euro. So, ne? Ich meine, da hast du ein bisschen was mehr als Discovery gehabt damals. Aber ich meine, Geld ausgegeben haben wir bisher immer irgendwie, um das sehen zu können. Also fair enough.
Ja, aber man muss es nicht. Und das ist das Tolle irgendwie.
Ja, das stimmt, also das stimmt.
Deswegen feiere ich diesen Deal mit Pluto TV so.
Und tatsächlich, also ich meine, das wird eine Ausnahme bleiben, ne, weil sie wollen ja irgendwie Paramount Plus einen Mann bringen oder eine Frau bringen. Und aber ich finde es tatsächlich schön, dass sie dass sie versucht haben, eine Lösung zu finden, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass man sich irgendwie schwer vorstellen kann, was da eigentlich passiert sein muss, damit dieses PR-Desaster tatsächlich dann irgendwie stattfindet, weil auch denen muss bewusst gewesen sein, dass das irgendwie das auslöst, was es ausgelöst hat. Naja, vielleicht ist es ihnen nicht in der Gänze oder in der Heftigkeit bewusst gewesen, aber ich finde es cool, dass sie dann so schnell reagiert haben und gesagt haben, okay, wir suchen eine Lösung und wir haben eine gefunden und das ist vielleicht sogar eine Lösung, die jetzt nicht unbedingt die positivste für uns ist, weil wahrscheinlich hätten sie mehr Geld damit gemacht, wenn sie es hätten liegen lassen und dann im, weiß ich nicht, März.
Ach, das weiß ich nicht.
Ja,
ich glaube für Star Trek-Fans, Prodigy kommt dann exklusiv auf Paramount Plus in Deutschland und ich glaube einfach, das wird schon ziehen. Also ich glaube schon, dass Paramount Plus ein guter Renner wird für eine gewisse Nische. Wir müssen mal gucken, was Paramount so alles an Filmen dann noch raufschmeißt. Aber also ich werde es mir
und was kannst
du anders sagen.
Ja. Ja, was halt für einen Kurs hinterher angesetzt wird, ne? Also
ja, genau. Ja gut, okay, wenn es 30 Euro im Monat sind, dann muss ich auch gut überlegen.
Ja, das stimmt allerdings.
Ich muss noch ein kleines Aber loswerden.
Ja, bitte.
Liebes Star Trek Team, um mal irgendwie, keine Ahnung.
Also, was? Welche?
Die Leute, die diese Kommunikation machen.
Ne? Ach so, die. Ah ja.
Hört doch bitte auf mit diesen Textkarten. Das ist ja fürchterlich. Also auch wenn das irgendwie eine schöne Auflösung war, ne, dass ihr erst mit dieser Textkarte euch versucht zu entschuldigen und eine Woche später quasi dieselbe Textkarte nehmt, um dann nochmal zu sagen, hey, wir hören euch und alles ist gut und jetzt bringen wir es auf Pluto TV oder sowas. Hört doch auf mit diesen Textkarten, das ist ja fürchterlich. Also haut doch da irgendwie, keine Ahnung, ein Logo von Pluto TV oder sowas drauf und dann sagt so, ab Freitag, und dann könnt ihr das da drunter irgendwie im Text erklären.
Ja, ich weiß
nicht. Aber diese riesigen Textkarten, das ist ja, also.
Vor allen Dingen war das ein traumatisches Erlebnis, diese letzte Textkarte von letzter Woche. Und als ich diese erneute Textkarte gesehen habe, da hat mein linkes Auge sofort angefangen zu zucken. Also ich hätte noch keinen Inhalt gelesen und dachte, oh Gott, was kommt denn, was machen sie denn jetzt noch? So,
Das müssen sie dringend lassen. Ich möchte die nie wiedersehen.
Und ich fand gut, was Benjamin, glaube ich, gesagt hat in unserer letzten Folge. Ich meine, es gibt ja irgendwie 350.000 Mittel und Wege, sowas irgendwie besser zu kommunizieren als das, ne? Also auch wenn es schnell passiert, aber dann A, irgendwie den Cast ins Boot zu holen, die mal zu informieren, weil es sind ja dann wahrscheinlich doch irgendwie, also ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht vielleicht doch Zeit gewesen wäre, um irgendwie eine Sonique bei Martin Green oder weiß ich nicht, also ein paar Leute irgendwie zusammenzukarren und ein kurzes Video mit denen zu machen, wo sie erklären, was geht, aber wahrscheinlich wollten sie
das. Viacom CBS hat sehr, sehr viele SchauspielerInnen unter Vertrag. Wenn sie da irgendwen, also sie bräuchten ja wirklich nur irgendwen, der sich davor setzt und dem mal einen guten Text schreibt und sie sagt, sorry, ich muss, von mir aus kann er sogar sagen, hey, ich muss das jetzt für euch präsentieren. Ich stehe nicht dahinter, aber ich muss es jetzt präsentieren. Und trotzdem wäre es besser als jede Textkarte.
Ja. Ja, absolut. Aber egal, ja. Im Ergebnis zählt das Ergebnis. So, das ist ein sehr weiser Spruch. Und wir waren in der Lage, und ihr hoffentlich auch, die erste Folge zu gucken. Theoretisch sind wir sogar in der Lage oder wären wir in der Lage gewesen, die ersten beiden Folgen zum Stand jetzt zu gucken, wo wir diesen Podcast aufzeichnen. Haben wir noch nicht gemacht, weil...
Ich sagte, ich mache das morgen früh.
Ja, du kannst das ja morgen früh machen. Aber wir wollten jetzt tatsächlich, also wir haben lange überlegt, wie wir es machen, ne? Weil wir jetzt ja quasi eine Folge hinterher hinken plötzlich. Ja. Letzte Woche gab es keine Folge, jetzt hinken wir eine Folge hinterher. Und haben dann überlegt, machen wir eine Doppelfolge. Also ne, besprechen wir quasi beide Discovery-Folgen in einer Doppelfolge von uns oder machen wir zwei getrennte Folgen.
Aber wir sind ja auch Anachronisten der Geschichte.
Ja, nicht weniger als das. Wir sind
Anachronisten vor allen Dingen. Völlig bescheuert.
Antagonisten der Geschichte. Gott. Wir sind uns unserer...
Ja, anachronistisch sind wir irgendwie auch.
Oh Gott, ey. Wir sind uns unserer Rolle bewusst geworden, die wir für die Weltgesellschaft spielen. Und insofern haben wir uns dann überlegt, dass wenn irgendwer das in 5 Jahren mal nachhören will, weil er irgendeinen Rewatch oder vielleicht auch dann das erste Mal Discovery guckt und denkt, wow, ich bin auf diesen wahnsinnig guten Podcast gestoßen und deswegen bin ich jetzt Star Trek-Fan geworden.
Und genau, und für all die Leute, die über diesen Podcast Deutsch lernen möchten zum Beispiel.
Ja, alles ist möglich. Aber nicht empfehlenswert. Egal. Genau, und dann haben wir uns überlegt, es ist vielleicht irgendwie cooler, dann auch für jede Folge von Discovery eine Folge von uns zu haben. Dann geht dieser Plan. Vielleicht habt ihr ja auch gerade keinen Bock, das jetzt zu gucken, sondern wartet dann bis... ja, dann brauche ich auch gar nicht zu euch zu sprechen, weil dann werdet ihr euch diese Folge nicht anhören. Egal. Auf jeden Fall haben wir uns entschieden, 2 Folgen daraus zu machen. Das heißt, wir haben jetzt auch nur die allererste Folge geschaut. Andi wird morgen früh gleich die nächste schauen. Ich werde es mir dann ein bisschen aufsparen, bis wir die zweite besprechen. Das werden wir irgendwann im Laufe der nächsten Woche tun. So der Plan.
Das ist richtig. Außerdem möchte ich nochmal darauf hinweisen, wo wir gerade noch bei den News und bei den Besprechungen der News sind. Es ist jetzt ganz, ganz schön viel los eigentlich in der deutschen Star Trek-Landschaft und auch in der Star Trek-Podcast-Landschaft. Der liebe Björn hat da versucht, so ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und auch so ein schönes Share-Pick gemacht, aber ein viel besseres, als Viacom CBS produziert hätte. Also, wir versuchen im Normalfall, das ist natürlich alles nicht in Stein gemeißelt, aber wir versuchen im Normalfall am Montag unsere Folge im Netz zu haben. Heute geht es schon ein bisschen früher los, ne? Aber im Normalfall ist der Montag so der Tag, an dem wir es wahrscheinlich im Netz haben.
Also sagen wir mal, bis spätestens Montag sollte diese Folge im Netz sein. Das ist unser erklärtes Ziel.
Genau. Heißt es immer noch nicht, dass es immer funktioniert, aber wir werden sehen.
Ja.
Am Dienstag kommt Planet Trek FM ebenfalls mit einer Episodenbesprechung. Wahrscheinlich sind die sogar mit der zweiten Folge schon früher als wir, weil sie, glaube ich, die erste und zweite zusammen besprechen. Das heißt, am Dienstag könnt ihr dann die erste und zweite Folge bei Björn Sülter im Feed hören. Da sind, glaube ich, Chris Humberg und Moritz Wohlfahrt zu Gast und die besprechen die ersten beiden Folgen der vierten Staffel. Dann geht es, glaube ich, am Dienstag könnt ihr natürlich auch direkt am Dienstag hören, das wisst ihr aber alle, deswegen müssen wir das jetzt nicht nur erwähnen, weil das ist ja sowieso ein Standard, ne? Das ist stabil, ne? So, und dann
das ist ja namensimmanent, ja. Also ich meine, man soll mal einen Tracker am Dienstag sonst gucken, außer am Dienstag.
Genau. Und dann geht es am Donnerstag, glaube ich, weiter. Ich hätte mir jetzt selber auch mal aufmachen können, ne? Dann könnte ich es einfach ablesen. Aber am Donnerstag geht es weiter mit der DS9 Re-Experience. Da macht nämlich Björn schon wieder einen Cast und zwar mit Claudia Kern zusammen. Gucken Sie sich die zweite Staffel von DS9 an, die sich auch lohnt.
Finde ich auch ganz spannend tatsächlich. Ich hätte Bock, also nochmal da reinzugucken. Vielleicht wäre das ein Anlass dann für mich, dann nochmal einzusteigen irgendwie. Ne? Ich
find, ja, warum nicht? Ja. Du bist ja vielleicht bald viel zu Hause und dann...
Ja, wer weiß das schon. Das ist
ein anderes Thema.
Ja, das ist spannend. Ja.
Wenn Sie Voyager besprechen würden, können Sie über den Omikron-Partikel sprechen. Aber gut, das ist eine andere Frage. Wir können noch ein Stück weitergehen, denn jetzt gucke ich mir aber doch dieses Sharepick nochmal an, weil ich weiß jetzt gerade nicht, ich habe jetzt irgendwie im Kopf, dass es Sonntag wäre.
Jeden Sonntag, live um 17:01 Uhr.
Danke.
Ja, und zwar kommt 17:01 Uhr live die Discovery Edition, ja, also die besprechen dann unsere Folge quasi, ja, also wir besprechen Discovery und dann kommt 17:01 Uhr live und bespricht unsere Folge.
Das ist absoluter Unsinn. stattdessen passiert genau das, was der Björn letzte Woche bei uns am Panel erzählt hat. Sie besprechen...
Der Benjamin.
Genau, Benjamin.
Ja.
Was habe ich gesagt?
Björn.
Ja, das sind ja alles diese Namen.
Ja,
das ist selbstverständlich. Björn, Benjamin, Björn, Björnhem. So, oh Gott. Nein, Benjamin bespricht in 1701 Live Discovery Edition das Hörbuch Discovery, der ewige Ort, nach. Quasi genauso wie wir das jetzt tun mit den Episoden, macht er das mit einzelnen Kapiteln aus dem Hörbuch.
Hm. Genau. Finde ich auch ein ziemlich spannendes Projekt. Auch dafür hätte ich gerne mehr Zeit. Ich brauche dringend mehr Zeit. Wobei du gerade ja schon darauf hingedeutet hast, dass ich mir solche Dinge eigentlich nicht zu laut wünschen sollte. So, das heißt, wenn ihr euch fragt, wie ihr durch den Winter kommt, das wäre die Antwort.
Richtig, so. Und außerdem ist am Mittwoch der 1.12.
Advent, achso.
Ja. Nee, der ist morgen. Der erste Advent ist morgen, am 28.11. Oder wenn ihr es jetzt hört, heute. Also wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich, wenn nicht irgendwas schief geht. Es ist ja erstaunlich. Ne? Ich wundere mich immer wieder darüber, dass der erste Advent im November sein kann. Ist das verrückt?
Es ist, glaube ich, sogar der früheste Termin, an dem es möglich ist. Ja? 28.11. Hm? Ich meine, ich habe das so im Schirm. Oder?
Ich habe keine Ahnung.
Moment, ich würde es sogar glauben. Der 25. ist dieses Jahr ein Samstag. Das heißt, nee, ich glaube, es ging einen Tag früher noch. Es ging auch am 27.11. Ja. Ja, ja. So, das, nach diesem spannenden Ausflug in die Welt der Feiertage.
Ja, und Mathematik. Der Mathematik der Feiertage. In die Welt der Mathematik der Feiertage.
Das ist, hast du sehr, sehr schön ausgedrückt.
Vielen Dank. Das könnte ein Podcast werden, oder? Jetzt, die Welt der Mathematik der Feiertage. Wer macht mit? Na, Hände hoch.
Ich weiß nicht, Ulf Poschardt vielleicht vom Titel her. Wir können eventuell, setz doch jetzt mal so ein Kapitelmarken, ne, so produktionsmäßig.
Mach mal Kapitelmarken. Ne?
Dann können wir euch nochmal sagen, das hättet ihr jetzt alles überspringen können, diese letzten 16 Minuten. Aber hey, ihr habt es euch angehört. Vielen Dank dafür.
Ja.
Und dann würde ich sagen, starten wir hinein in Episode 1 von Staffel 4.
Kobayashi Miharu. Ich dachte, du würdest jetzt sowas sagen wie, es kommt jetzt noch ein Hinweis von unserem Sponsor. Das klang irgendwie gerade kurz so.
Das wäre schön. Ne? Ja. Wir können auch einen Hinweis auf unsere Sponsoren machen. Wir haben alle unsere Sponsoren abgelehnt mal wieder, die Staffel für uns finanzieren wollten, weil ihr das sowieso schon tut.
Ja, ist richtig.
Patreon.com/discoverypanel. Ja. Die ganzen PayPal-Spender, die Leute, die Überweisungen machen. Wir lieben euch. Wir haben euch noch lieber als alle anderen.
Ja. Weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Wir wollen, Anerkennung ist egal, wir wollen euer Geld. Das haben wir, glaube ich, schon mehr als deutlich klar gemacht in der Vergangenheit.
Mehr, mehr als deutlich.
Wir werden das auch in Zukunft wieder so ein bisschen penetranter tun, weil du hast ja mit dem 1. Dezember da schon so ein bisschen was angetriggert, ohne es auszusprechen. Mhm. Ab dem 1. Dezember läuft ja bei uns quasi wieder dieses
Eierlikör-Festival.
Das internationale Eierlikör-Festival. Ich wollte sagen, dieser quasi in Sprache gegossene Spendenaufruf aus Wikipedia, der da irgendwie immer so kurz vor Weihnachten kommt, der ist eigentlich jetzt schon da. Ne?
Stimmt, ja. Der war jetzt schon da. Vorletzte Woche war der schon da.
Ja. Also das,
ich finde das immer toll, wenn man da ein bisschen einen höheren Betrag spendet, dann kriegt man Post von Wikipedia und dann kann man so tun, als wäre man so wichtig, dass man Post von Wikipedia bekommt.
Ist man wichtig, wenn man Post von Wikipedia bekommt?
Ja, wenn du einen eigenen Eintrag bekommst.
Bekommt man Post von Wikipedia, wenn du einen eigenen Eintrag bekommst?
Bestimmt.
Warum habe ich eigentlich keinen Wikipedia-Eintrag, habe ich mich gefragt. Ich bin doch eine Person der Öffentlichkeit. Was fehlt denn noch?
Irrelevanz. Du hast auch keinen Haken
Es fehlt offensichtlich keine Irrelevanz. Da gibt es eine ganze Menge.
Das ist richtig. Du hast auch keinen Haken bei Twitter.
Nee, ist richtig. Da habe ich mich aber nie drum bemüht. Soll ich mich um einen Haken bemühen?
Ich glaube, das geht nicht. Ich glaube, du kriegst keinen.
Nee?
Aber ich fände es schön, wenn du einen kriegen würdest. Dann hätte ich auch ein besseres Gefühl, mit dir podcasten zu können.
Ich müsste vielleicht Twitter benutzen, damit man mir einen Haken gibt. Also wahrscheinlich ist es, ne?
Ich bin jetzt Influencer bei Instagram. Das habe ich jetzt angefangen.
Du bist jetzt Kofluencer, oder?
Genau, ich bin Kofluencer.
Ja. Also ich sehe
fast jeden Morgen mache ich mir einen Kaffee und mache dazu Musik und ne, das ist ich kriege viel Rückmeldung
zu.
Ja. Du hörst dir das nie an, ne?
Nee, also ich schau mal das an. Wir waren bis gerade nicht bewusst, dass das quasi ein multisensorales Erlebnis ist, was
natürlich.
Du
da, ja. Also für mich ist es sogar noch multisensualer, weil ich rieche dann auch und schmecke auch danach.
Was hast du da eigentlich gepostet auf unserem Instagram-Account?
Das ist einer unserer vielen Werbeanfragen, die wir bekommen haben für diese Staffel.
Ernsthaft?
Moment, ich muss gerade nochmal lesen. Also, diese Werbeanfrage bezog sich darauf, ob wir nicht was präsentieren wollten. Ich gucke nochmal gerade.
Carbon Neutral Active Wear?
Genau.
Also
Avenue to Reactive Fair. Ich habe uns ehrlich gesagt darin gesehen. Man sieht die Fotos darüber und ich finde, ja, mir würde das stehen.
Auf jeden Fall, dir würde das auf jeden Fall stehen. Das
hat auch ein bisschen was von Troy, ehrlich gesagt.
Oder von Seven of Nine. Es ja, hat ja auch so einen leichten Schimmer. So eine, also ich finde, da ist, also nicht bei allen Modellen, aber da ist so ein leichter Schimmer irgendwie am Start.
Ja, also es war auf jeden Fall eine interessante Anfrage. Ich überlege noch, ob wir vielleicht antworten sollten und sagen, hey, ja, ist kein Problem, wir machen das mit dieser Activewear.
Mini Activewear, ja, die ist
Mini aber, das ist gut für mich.
Was? Warum? Also die schicken das einfach an alle Webseiten der Welt, oder? Weil
nein,
das steht,
die schicken das gezielt an uns.
I think you would be perfect to promote.
Ja, bitteschön.
Why?
Bitteschön. Ja, weil die uns gesehen haben hier bei der FedCon.
Ja.
Haben die uns gesehen.
Mhm.
Und dann haben die gedacht, oh, Carbon Active Underwear, nee, was war es denn? Keine Ahnung. Das Activewear, das geht.
Carbon Neutral, nicht Carbon Active.
So, wir verquatschen uns. Ich habe hier 6063 Wörter für die Episode Kobayashi Maru aufgeschrieben.
Was schreibe ich denn jetzt an diesen Edit-Marker, den ich da hier an den Kapitelmarker, den ich da gemacht habe, pflichtbewusst an der Stelle, als du eben gesagt hast, mach
Carbon Active Underwear.
Oh Mann, ey.
Aber wir brauchen dringend den Adventskalender. Ganz im Ernst. Das darf nicht alles hier in diesen Episodenbesprechungen
stattfinden. Da nimmt uns ja keiner mehr ernst, ne?
Nein. Das wäre fürchterlich,
ja. Soll ich nochmal eine Kapitelmarke machen? Oder?
Ja, mach mal eine Kapitelmarke.
Mal gucken, was ich daran schreibe. Ich mache jetzt, ja, ich drücke da jetzt drauf. Jetzt in diesem Moment, hier.
Kobayashi Maru heißt die erste Episode der vierten Staffel Star Trek Discovery. Und diese Episode trägt den Titel, nachdem die gleichnamigen Kadetten der Sternenflotte immer diesen Test ablegen müssen.
Ja, ihr kennt ihn aus...
reingesprungen ins Inhaltliche, das ist wunderbar.
Puh, ja, aber geschafft. Ihr kennt ihn zum Beispiel aus dem JJ Trek, Star Trek ersten Teil oder aus TNG oder wo kommt
aus Zorn des Khan, wo es zum ersten Mal
genau, ist. Natürlich Zorn des Khan, ja.
Genau. Kirk war der erste und damals einzige, der den Test geschlagen hat, weil er den Test umprogrammiert hat.
Ja.
Die Sternenflotte hat bekanntlich null Toleranz gegenüber denen, die gegen ihre Regel verstoßen, also wurde Kirk aus der Sternenflotte geschmissen.
Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, das kann man jetzt mal unabhängig, glaube ich, von der Reihenfolge in der Folge machen, ne? Also weil das ja auch thematisiert wird und eigentlich müsste man sich das immer mal wieder gefragt haben in der Vergangenheit ist, wie kann es eigentlich sein, dass sich nicht rumspricht, dass dieser Test nicht lösbar ist? Weil auch,
aber hat's doch.
Ja, auch Burnham sagt ja irgendwie zwischendurch, ja, dann sitzt du dann da und machst dir Gedanken darüber, wie du diesen Test lösen kannst, bis der dann aufgeht, du kannst ihn nicht lösen. Also geht der wirklich auf, du kannst ihn nicht lösen? Also eigentlich müsste das doch, also ne, eigentlich müsste das mittlerweile alle wissen.
Das weiß jeder. Wenn Burnham weiß das vor Kirk. Ne?
Aber ich bin mir nicht sicher, hat Wesley es gewusst? Da kommt er doch auch vor.
Nee, bei Wesley, also das Problem ist natürlich, dass die Sternflotte offensichtlich eine Vielzahl solcher Tests hat. Bei Wesley war es nicht Kobayashi Maru, das war ein Coming of Age, eine Aufnahmeprüfung,
überhaupt in
die Akademie aufgenommen
zu werden. Stimmt, ja.
Und da musste er jemand sterben lassen. Und das war seine größte Angst. Und dasselbe gibt es bei Counselor Troy. Die will ja irgendwann dieses Kommando-Programm machen in Thine Own Self. Und die macht so einen Brückenoffizierstest und da muss sie einem Untergebenen den Tod befehlen.
Ja.
Und dann gibt es auch noch diesen Short Track mit Captain Pike, wenn du dich dran erinnerst, ne? Hier, Ask Not.
Ja.
Und da wird er quasi selber unter Meutereiverdacht gestellt und sie muss quasi auf ihn aufpassen. So. Und dann darf sie seine Befehle nicht gehorchen, beziehungsweise sie wird getestet darauf, ob sie seinen Befehlen gehorchen. Also, ganz im Ernst, die Sternflotte macht ständig solche Tests. Ich frage mich, ist das schon irgendwie eine Prävention? Also ist das ein Resilienztraining? Weil die Sternflotten-Leute sowieso irgendwann PTSD bekommen? Ich bin mir unsicher.
Ja,
was ist denn das für eine Organisation?
Ich weiß auch nicht. Es ist ein bisschen strange, ne? Es ist ein bisschen. Ich weiß auch nicht so genau. Vor allen Dingen, wenn dann hinterher doch herauskommt, dass eigentlich das Einzige, was hilft, Erfahrung ist, um guter Captain zu werden. Ja, ich weiß echt nicht, was man damit herausfinden will. Und da sind wir auch bei einem der Grundthemen, die diese Folge ja wahrscheinlich auch beinhalten wird, nämlich diese Needs of the Many Nummer, die der eine deiner Lieblingsgeschichten ist.
Definitiv, aber da werden wir wahrscheinlich gleich beim zentralen Gespräch zwischen Rilak und Burnham draufkommen.
Und das wäre eher so im letzteren Drittel dieser oder letzteren Viertel oder Fünftel dieser Folge. Also genau. Ja, stay tuned.
Ja, stay tuned, genau. Ihr könnt da hinspringen, indem ihr einfach mal 2,5 Stunden vorspringt. Mal gucken, was passiert. aber vielleicht kann ich dir erstmal was über das AutorInnen-Team hinter dieser Folge erzählen.
Sehr wohl.
Das ist nämlich das Team, welches schon die beiden Finalfolgen der zweiten Staffel gemacht hat und die beiden ersten Folgen von Staffel 3.
Ah.
Es ist nämlich das Team aus Showrunnerin Michelle Paradise, aus Jenny LeMay und aus Alex Kurtzman himself.
Mhm.
Und weil das alles so lange her ist, dass wir das besprochen haben, wer diese Menschen überhaupt sind, habe ich das nochmal kurz zusammengefasst.
Gerne.
Bei Jenny LeMay machen wir es eigentlich kürzer. Das ist die Tochter von Sidney LeMay, Großmeister des Justizfilms, die 12 Geschworenen mit Henry Fonda. Habt ihr hoffentlich mittlerweile alle gesehen. Ich empfehle ihn jedes Jahr, wenn wir über Jenny LeMay sprechen, weil es einfach einer der besten Filme aller Zeiten ist. Und das meine ich absolut so, wie ich es sage. Genau, aber die ist Co-Producer von Discovery seit der zweiten Staffel und hat ansonsten so ein paar Drehbücher für Filme gemacht, die nicht so richtig der Rede wert sind. Viel spannender ist das bei Michelle Paradise. Die kommt grundsätzlich früher aus der LGBTQ+-Bewegung, beziehungsweise wahrscheinlich zählt sie sich immer noch dazu, ist bekannt geworden durch einen Kurzfilm über eine Gruppe lesbischer Frauen in L.A., hat damit ein paar Preise bekommen und später auch eine Serie daraus entwickelt, nämlich X's and O's. Hat selber auch schon mal Impro-Comedy gemacht, das heißt selber Bühnenerfahrung, war dann Produzentin für The Originals, also das Spin-off von Vampire Diaries, mit Klaus, ne? Kenner wissen, wovon ich spreche. Ja, und jetzt ist sie Showrunnerin, seit Beginn der dritten Staffel, ne? Und am Ende der zweiten Staffel hat sie ja auch schon quasi mit das Showrunner-Ding gemacht, mit Alex Kurtzman zusammen, der ja von Harberts & Burke übernommen hat, aber dazu möchte ich noch ein bisschen mehr nehmen, denn wir haben sehr, 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 sehr lange nicht mehr über Alex Kurtzman gesprochen. Ich glaube, seit der ersten Staffel haben wir nicht mehr über Alex Kurtzman gesprochen.
Wow, wirklich?
Ja, weil wir immer wieder sagen, ja, Kurtzman wüsste ja Bescheid.
Mhm.
Und irgendwie ist das unfair, weil jetzt müssen wir nochmal alle Leute ein bisschen mit reinholen. das ist der Chef von das Ganze jetzt gerade.
Ja.
Also Kurtzman stammt aus Kalifornien und hat auf der Highschool Roberto Orci kennengelernt. Und das ist wichtig, weil die beiden haben zwar dann an unterschiedlichen Orten studiert, haben aber bereits im Studium angefangen, gemeinsam fürs Fernsehen zu arbeiten, beispielsweise an Xena mit Lucy Lawless.
Mhm, ich erinnere mich.
Mehr dann aber bei Hercules mit dem traurigen Kevin Sorbo und später dann noch für Alias mit Jennifer Garner. Also da haben die überall mit zusammengearbeitet. Und Alias ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, weil das war von J.J. Abrams produziert.
Ach, guck mal an. War auch gar nicht so doof, glaube ich.
Ich habe es nie gesehen, ehrlich gesagt. Ich habe nicht eine Folge gesehen.
Ja, ich meine,
bei Xena und Hercules übrigens ähnlich.
Ja, das auch, aber das auch eher bewusst. Aber wobei ich weiß, dass es da viele gibt, die das echt gut fanden. Und da wird es bestimmt auch Gründe für geben. Ich fand die Ästhetik von beiden Serien schon so müllig, dass ich irgendwie gedacht habe, so, nee, I don't know. Aber vielleicht, ne, ich meine, wer Babylon 5 das erste Mal sieht, sorry für alle Fans, also ich zähle mich eigentlich dazu, aber der denkt auch so, also eigentlich muss man sich das nicht angucken. Aber es lohnt sich dann doch, über das eine oder andere hinwegzusehen. Ja. Vielleicht ist das bei den Serien ähnlich. Aber egal, wir schweifen ab. Ich schweife ab.
Ja, du warst bei Alias. Also Alias hast du gesehen, ja?
Ich habe nicht viel davon, aber ich habe ein paar Folgen gesehen und habe auch wenig Erinnerung daran, aber ich erinnere mich irgendwie daran, dass es nicht schlecht war.
Mit Alias begann auf jeden Fall die Verbindung Kurtzman, Orci und Abrams.
Mhm.
Abrams hat sich dann Kurtzman und Orci auch neben sich genommen als Autorenduo bei Mission Impossible 3, das er produziert hat.
Mhm.
Und später mit denen noch eine Serie entwickelt, nämlich Fringe.
Ah, mhm.
Die habe ich übrigens auch nie gesehen.
Ich auch nicht.
Aber ich weiß, dass wir irgendwann mal darüber gesprochen haben. Nee, auf ProSieben. Und ProSieben hatte damit so einen kleinen Skandal ausgelöst, weil die irgendwann in ihre News, die haben ja so eine Nachrichtensendung gehabt mal eine Zeit lang,
ja,
haben die Fälle von Fringe reingenommen.
Was?
Ja, da haben die irgendwie so Fälle von Fringe dargestellt, als wären es Nachrichten.
Ups.
Und das war, naja, ein Problem.
Ja, es ist ein Problem auf jeden Fall.
Ich weiß
Fall.
Noch, dass uns ein gemeinsamer Freund mal irgend so einen Fringe-Fall erzählt hat und wir haben gesagt, was? Das ist Unsinn. Und er dann nachher sagen musste, nee, sorry, das habe ich nur in den News geguckt, aber es war tatsächlich eigentlich nur ein Ding aus einer Serie.
Ja. Das ist wirklich brutal, sowas kannst du nicht machen. Also es ist ja irgendwie die Trennung von Nachricht und Unterhaltung muss halt irgendwie klar sein, aber gut.
Ich weiß nicht, ob sie es direkt in den News gemacht haben oder aus dem News-Studio und dann irgendwie anders eingespielt oder sowas. Auf jeden Fall war das ein großes Problem tatsächlich, ja, weil Leute eben gedacht haben, das wären wirkliche News.
Super Idee, ja.
So, die Zusammenarbeit zwischen Kurtzman, Orci und Abrams lief dann auf ein großes Projekt heraus, nämlich das Wiederbeleben von Star Trek im Kino mit dem Titel von 2009. Star Trek 2009. Übrigens dasselbe Jahr, in dem Kurtzman und Orci auch den zweiten Transformers-Film gemacht haben.
Oh.
Die haben dann alle drei J.J. Trek-Filme geschrieben und produziert. Nebenher noch das Remake von Hawaii 5.0, das auch, glaube ich, relativ lang gelaufen ist, dieses Remake.
Ja, ich glaube, da gibt es auch eine große Fanbase.
Ich hab's auch das habe ich nie gesehen.
Auch das, ja, ich auch nicht.
Da gefällt mir allerdings die Optik. Also ich, es ist, glaube ich, vom Thema her nicht ganz meine Serie, aber von der Optik her, wenn ich da so Bilder von sehe, dann denke ich schon, oh, das könnte man sich mal angucken.
Ist eine Krimiserie, oder?
Ja, genau. Mhm. Ja. Mhm. Ja, so diese Ein Fall der Woche Krimiserien, was ich ihr immer unterstelle, was sie ist, ist nicht ganz meins, aber deins doch eigentlich. Du guckst auch dieses Tatort-Ding.
Nee, Tatort bin ich schon länger raus. Irgendwie, es hat mich, also irgendwie, weiß nicht, da bin ich schon, also wirklich länger raus. Habe ich lange nichts mehr gesehen. Es hat sich irgendwann ausgespielt. Ich müsste vielleicht nochmal anfangen. Eigentlich hat das schon irgendwie eine Art von Berechtigung, aber irgendwie, ja. Aber wo ich jetzt mal reingeguckt habe, ist The Blacklist, die auch offensichtlich wahnsinnig erfolgreich ist. Ich weiß nicht, irgendwie so die 9. Staffel oder sowas mittlerweile oder. Und wollte, ich war neugierig, weil mir Netflix das irgendwie jetzt über 10 Jahre gefühlt immer wieder anzeigt, dass ich da mal reingucken soll. Und dann hat es mich jetzt offensichtlich überzeugt und ich habe mir die ersten 4, 5 Staffeln Folgen reingeguckt. Und ich finde es gar nicht so schlecht, aber es fühlt sich so, schon so ein bisschen an wie aus einer anderen Zeit, was ja, glaube ich, noch ist.
Ist das nicht nur eine James Spader-Show eigentlich?
Ja, aber und?
Nee, überhaupt nicht und. Also ich kann mir James Spader auch bei, keine Ahnung, beim Brotschmieren angucken oder sowas, aber das ja,
ich
vielleicht gucke ich dann lieber nochmal Boston Legal. Bin mir nicht so sicher.
Das Konzept ist halt irgendwie ganz, ganz interessant, ne? Also, dass du halt quasi mit einem wichtigen Kriminellen einlässt und nicht genau weißt, was seine Beweggründe sind, dem FBI zu helfen. Aber das Problem ist so ein bisschen, dass sich das FBI doch schon in den ersten, ich weiß nicht, ich habe 4 Folgen oder sowas geguckt, in den ersten 4 Folgen eigentlich zu hart von ihm um den Finger wickeln lässt, wo du dann irgendwie denkst, so, nee, in der Realität würde das so nicht funktionieren. Und das ist auch so ein bisschen, ne, also das ist immer, das ist Bösewicht of the Week plus überspannenden Handlungsbogen, der dann sich quasi fortsetzt. Ach, schlecht ist nicht. Schreibt mir mal bitte, wenn ihr es gesehen habt, ja, also mehr als 4 Folgen, schreibt mir mal, soll ich da dranbleiben? Also ist das, also lohnt sich das? Ist das cool? Mal abgesehen davon, dass das tatsächlich keine, ne, gute Schauspieler, so, ne? Ja, lohnt sich das storymäßig? Wisst schon. Ja, yeah, Kanäle und so.
Hervorragend. Ja, scrollt bis zum Ende, dann werden die Kanäle nochmal vorgelesen. So, wir waren mal bei Hawaii 5.0, Kurtzman, Orci, J.J. Trek-Filme geschrieben und sowas. Und Kurtzman hat dann versucht, selbst ein Cinematic Universe zu gründen, nämlich das Dark Universe.
Mhm.
Ist allerdings schon mit dem ersten Film gefloppt. Das war Die Mumie mit Tom Cruise, bei dem Kurtzman ausnahmsweise auch Regie geführt hat. Und dann hat er das Dark Universe wieder verlassen. Das läuft aber, glaube ich, immer noch. Also ich meine auch, dass hier Godzilla gegen King Kong oder sowas, dass dieser Film, der ist, glaube ich, auch offiziell ein Dark Universe Film.
Ach, echt? Okay.
Ja.
Da bin ich raus. Also da höre ich das erste Mal was von. Das, also ne, mir ist bewusst, mir sind die Filme bewusst, aber ich wusste gar nicht, dass die irgendwie irgendeinen Zusammenhang haben.
Für 2017, Benjamin hat in der letzten Folge schon gesagt, ja, eigentlich war das ein bisschen früher geplant, aber für 2017 hat Kurtzman dann mit Brian Fuller zusammen Discovery entwickelt. Der Rest ist Geschichte. Fuller ist aus verschiedensten Gründen noch vor Start der Serie ausgestiegen. Zwischenzeitlich waren dann Herberts und Burke Showrunner. Als die dann offensichtlich mit dem Writers Room und mit dem Cast Probleme bekamen, wurde Kurtzman selber kurzfristig Showrunner von Discovery, übergab den Staffelstab am Ende der zweiten Staffel an Michelle Paradise, die ihn bis heute hat. Vertraglich bekam Kurtzman vor Discovery einen 5-Jahres-Vertrag, um Star Trek im TV wiederzubeleben. Hat dann die Pläne für die Short Treks entwickelt, für Picard, hat Mike McMahon für Lower Decks verpflichtet, hat die Aichman-Brüder für Prodigy verpflichtet, hat aus dem Discovery-Produktionsteam noch Teams für Strange New World und wohl auch für Sektion 31 aufgebaut. Bojan Kinn und Erica Lippold, die das vor allen Dingen schreiben sollen. Mhm. Sein Vertrag lief dann in diesem Jahr aus. Ne? 5 Jahre von 2017, ne? Beziehungsweise 2016 hat den Vertrag schon geschlossen. Da sind wir halt im Jahr 2021. Ja. Er hat aber für $160 Millionen einen neuen 5-Jahres-Vertrag mit Viacom CBS beschlossen. Und wird das Star Trek Universe weiterentwickeln bis 2026.
Stand 160 jetzt. Millionen hat er dafür bekommen.
Tja.
Aber für, also dann für 5 Jahre oder was?
Was auch ein kleines Zeichen dafür sein kann, dass die YouTuber, die in den USA ständig sagen, dass Discovery ein Milliardengrab ist und so weiter, dass die vielleicht nicht so richtig recht haben. Ich weiß es nicht.
Durch 5 ist 32 Millionen im Jahr. Ja, ist schon okay, ne?
Kann man mit arbeiten, ne?
Kann man mit rum irgendwie.
Ja. Krass, ey. So viel zu unserem AutorInnen-Team für Kobayashi Maru, und die Regie hat auch ein alter Bekannter geführt, nämlich Olatunde Ozunsanmi, das ist der Chef des Regie-Teams von Discovery, Regisseur mit kenianischen Wurzeln, ganz viele Serien vorher gemacht, da müssen wir jetzt nicht mehr drauf eingehen, das haben wir ganz, ganz oft erklärt, und ja, in Discovery hat er jetzt schon das 3. Mal, glaube ich, die erste Episode? Nee. Nein, er hat das 2. Mal die Pilot-Episode gemacht. Das hat er in der letzten Staffel schon gemacht. Da in der 2. Staffel hatte er aber auch die letzten beiden Episoden gemacht, nämlich Such Sweet Sorrow 1 und 2. In der letzten Staffel hat er die erste und die letzte gemacht, That Hope Is You, Part 1 und 2. Und er hatte noch Far From Home gemacht. Das heißt, es ist auch, glaube ich, die 2. Episode der 3. Staffel. Das heißt, der versucht immer so einen Rahmen zu bilden und dann in der Mitte dürfen sich dann Leute aus seinem Regie-Team eben austoben.
Ja. Meinst du, wir werden irgendwann mal einen Job haben, wo wir 160 Millionen Euro bekommen?
Von mir so. Du ja, Jahre? Aber erst, du brauchst erst deinen Wikipedia-Eintrag und deinen blauen Haken auf
dem. Muss ich mich da jetzt wirklich darum kümmern? Also Wikipedia-Eintrag muss ja irgendwer anders machen, ne? Das ist ja blöd, wenn man sagt, das muss ja quasi aus der Fanbase kommen.
Seid ihr vielleicht Wikipedia-Autoren? Dann versucht doch mal einen Relevanzartikel für Herr
Sommer. Ach komm, lass es bleiben. So. Wo waren wir? Achso, damit sind wir ja eigentlich schon durch beim, schon nach 37 Minuten mit beim Team hinterm Team, ne?
Ja, und wenn du möchtest, können wir dann wirklich einen Deep Dive in diese Folge machen.
Was mir aufgefallen ist, war das immer schon so oder ist das schon seit Staffel 3 so, dass so Nicole Martin Green auch als Produzentin aufgeführt wird?
Nee, das habe ich tatsächlich nicht gesehen. Da erzählst du mir was völlig Neues.
Guck mal. Ja. Stopp. Da stand, also Producerin, glaube ich, stand da. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also okay. Hat sie sich eingekauft in die Serie.
Cool.
Oder die Serie hat sie eingekauft, wie man immer so, weiß nicht.
Wäre mal interessant zu hören, was das denn bedeutet, dass sie da Co-Producerin ist, ne?
Irgendwie. Ja, also ob das wirklich, also ob sie da wirklich dann, also ob da was hintersteckt, jobmäßig, ne? Also.
Ja.
Interessant. Egal. Das kann uns vielleicht mal irgendwer bei Gelegenheit erklären, der was mit Filmen zu tun hat.
Also, oder schreibt es doch mal als Frage und markiert Björn auf Twitter, dann kann er das im nächsten Podcast bei sich erzählen. Und so schieben wir uns gegenseitig die Themen zu. Das ist dann ganz schön so. So, starten wir erstmal ins, was bisher geschah.
Ja, warum denn eigentlich nicht?
Die Discovery kommt im Föderationshauptquartier an. Alles davor wird abgeschnitten. Es geht nicht mehr um, wie ist die Discovery da hingekommen. Wir reden jetzt nur noch über die Zukunft.
Ja.
Das ist schon irgendwie spannend. Auch in der Folge wird vielleicht noch 2-3 Mal irgendwie erwähnt, ja, wir kommen ja eigentlich aus einer 1000 Jahre alten Zukunft, Vergangenheit, aber im Endeffekt ist das abgehakt.
Ne? Ja, das ist, genau, das haben wir hinter uns gelassen.
Es wird dann in diesem, was bisher geschah, vom Delizium-Mangel und vom Burn erzählt, dann von der Suche nach der Quelle, von Dr. Issa, von Sukal, den wir später auch nochmal sehen. Mhm. Das ist ja das Kind, welches den Burn damals ausgelöst hat, dann irgendwann nicht mehr Kind war, als er gefunden worden ist, aber ja, wir sehen ihn ja nachher nochmal. Und davon, dass Saru jetzt mit Sukal auf Kamina wohnt und ihm helfen möchte, klarzukommen. Mhm. Dann, für mich, bevor ich die Folge gesehen habe, sehr überraschend, sehen wir Books Bruder Kahim mit seinem Sohn Leto mit Book of Qui-Gon.
Ja.
Das Thema wird aufgemacht.
Da musste ich mich tatsächlich auch kurz daran erinnern, wie die auseinandergegangen sind, weil die hatten ja auf jeden Fall Stress, ne? Also das war... Ne?
Genau, aber die waren am Ende auf der Discovery und alles war tutti.
Genau, da, ich habe mich da nur so dunkel dran erinnert, aber genau, war dann, aber ich musste das nochmal irgendwie mir vergegenwärtigen, dass da alles wieder irgendwie im grünen Bereich war.
Zuletzt sehen wir dann noch, wie Burnham durch Admiral Vance zum Captain gemacht wird und jetzt als Auftrag hat, Delizium-Kutsche für verschiedene Planeten zu spielen.
Jaha.
Und das sehen wir dann auch sofort in dieser ersten Szene. Ne? Mhm. Die Discovery kommt mit Sporensprung vor einem Planeten an, nämlich All Shane 4. Mhm. Das erfahren wir allerdings erst später. Das Schiff von Book verlässt die Shuttle Bay und steuert auf die Oberfläche des Planeten zu, wobei es da noch so an so einem Netzwerk von verlassenen Satelliten im Orbit vorbeifliegt. Mhm. Und das wird nochmal wichtig werden. Deswegen, ich hatte es erst nicht gesehen, ich habe es dann erst beim zweiten Watch gesehen, dass die quasi da schon dran vorbeifliegen.
Ist mir auch nicht aufgefallen tatsächlich, aber gut.
Ich finde es, ich finde, die Discovery sieht sehr gut aus.
Also diese ersten Szenen, ja, allgemein alles das, also ich meine allgemein alles, aber also so dieses Gefühl von dem Code Open, ne, auch dieser Look, es sieht wahnsinnig gut aus, alles, finde ich.
Und wir haben uns ja bei Lower Decks so ein kleines Spiel angewöhnt, ne? Und ich möchte dich da jetzt wieder reinholen. Ha. All Chain 4, bekannt?
Ich würde sagen, nein.
Tatsächlich nicht in Star Trek, aber diesen Planeten gibt es wirklich.
Ach.
All Chain ist der Name für ein System, welches heute in der Taxonomie Beta Aquilae genannt wird. Mhm. All Chain ist quasi die Sonne von Beta Aquilae, also der größte Stern im System.
Witzig.
Okay. Und wie der Name schon sagt, Beta Aquilae ist im Sternbild Aquila, also im Sternbild des Adlers zu sehen. Mhm. Allerdings eher im Sommer und dann aber von der Erde aus. Also und auch eher vom Norden der Erde aus. Also das heißt, wir können das Sternbild des Adlers sehen und wir können darin auch das Beta Aquilae-System sehen und dementsprechend können wir ungefähr ahnen, wo tatsächlich All Chain 4 ist. Ha. Heißt auch, wir befinden uns im Alpha-Quadranten, 44,7 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt, zumindest wenn das... ja, also wenn es realistisch gesehen wird, tatsächlich. Ja, also realistisch gesehen ist All Chain 44,7 Lichtjahre von unserer Sonne entfernt.
Ja. Witzig, sehr präzise, ja.
Wir sehen dann noch, wie so eine Art Schmetterling sich aus einem Kokon windet und dann eine Szene in der zerklüfteten Landschaft auf der Oberfläche des Planeten. An einer Schlucht stehen sich auf der einen Seite 5 RepräsentantInnen des Planeten und auf der anderen Seite Burnham und Book gegenüber. Hm.
In schicker Lederklamotte, ja.
Ja, allgemein. Also Lederklamotten, die tragen ja auch die ganze Zeit auf dem Schiff Lederklamotten. Ich frage mich, wie kalt es da eigentlich ist auf diesen Schiffen, weil die ja wirklich überall dicke Lederklamotten tragen. Aber Gersha Phillips hat sich, also das ist die Kostümmacherin, wie nennt man das denn eigentlich?
Kostümdesignerin?
Kostümdesignerin, genau, ein besseres Wort. Die hat sich wieder ordentlich ausgetobt, ne? Also für diese Folge.
Ja, ja, vieles Schönes dabei, aber ich habe mich tatsächlich auch gefragt, warum die da jetzt nicht in Uniform stehen. Ne? Aber, also ich meine, egal ob es hart geschneit hat oder super heiß war, haben die in den alten Star Trek-Serien halt immer die gleiche Uniform getragen. Ne? Ja.
Es ist halt irgendwie eine Art Second Contact, ne? Aber nicht wie in Lower Decks, sondern quasi ein Rekontakt nach vorherigem Abbruch. Ne? Und das scheint jetzt der Job von Burnham zu sein. Dieses Putting the Band Back Together im Blues Brothers Style, ne? Nur keine Mission von Gott, sondern von Vance.
Ja, es ist ja alles nah beieinander.
Und sie hat die Lithium mitgebracht. Mhm. Wir erinnern uns, das war schon vor dem Burn knapp. Und jetzt könnte man es ja gefahrlos wieder nutzen. Das heißt, jetzt bringt es überall hin.
No strings attached.
Genau, Das Problem ist nämlich, so richtig gut sind die Old Shelley nicht auf die Föderation zu sprechen. Und dieses No Strings Attached, bedingungslos quasi beim Geschenk von Dilithium, triggert die Old Shelley ungefähr so wie Tecumseh Mothers We Come in Peace. Die Föderation hat einfach keinen guten Ruf.
Nee.
Wird hier klar gemacht.
Absolut, ja. Und ich finde es auch ganz gut, dass es klar gemacht wird, weil irgendwas muss man jetzt zu tun haben in den nächsten Folgen, ne? Und das wird vermutlich ja dann auch Bestandteil sein von dem, was wir hier so ein Stück weit sehen. Und es ist irgendwie ganz spannend, weil es dann nochmal eine andere Grundvoraussetzung ist, als das, was wir aus der alten Star Trek-Welt so kennen, ne?
Es schwingt halt irgendwie der Vorwurf mit, dass die Föderation eine imperialistische Macht ist, die andere Welten gegen so ein paar Glasperlen ihren Fortschritt abkauft.
Ja, ich meine, kann man jetzt schon auch so sehen, ne?
Ja, gerade irgendwie, wenn Kirk da als wir retten das Universum
Cowboy
rumfliegt irgendwie, ne? Und wir sind ja, naja, ich meine, gut, vielleicht war Picard ein bisschen anders, aber keine Ahnung. Der Vorwurf ist irgendwie nicht völlig unberechtigt und kommt nicht völlig aus dem Nichts. So.
Nee, und dass es so leichte imperialistische Züge hat, ne, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Also das ist auch so ein bisschen dieses, wir verteilen unser Gedankengut in der Galaxie, weil wir glauben, dass wir, das ist ja auch so im Prinzip das, was in diesen ganzen Q-Folgen, also am Anfang und am Ende von TNG drin steckt. Ne, so, ja. Warum glaubt die Menschheit eigentlich hier, durch die Gegend fliegen zu können und erzählen zu müssen, dass sie das Weißbrot erfunden hätten. So, ne?
Ja. Genau, so ungefähr sagt das Q, ne? Ja. Weißbrot.
Ja,
und dann ist da auch noch diese komische Lebensform. Da wird nämlich gerade der Hauptverhandler davon darüber informiert, dass Scans von Books Schiff eine dritte unbekannte Lebensform gefunden haben, nämlich Crutch.
Ups. Also,
und hier war eine sehr, sehr schöne TNG-Referenz. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ich habe mich nur darüber gefreut, dass sie jetzt anfangen, Insider-Gags zu machen. Also an der einen oder anderen Stelle, ne? Mit It's a Queen und so. Aber die TNG-Referenz habe ich nicht mitbekommen.
Sonequa, beziehungsweise Michael Burnham, versucht den Leuten dann zu erklären, den Old Shane zu erklären, das ist ein Felis Catus.
Mhm.
Und wenn du dich erinnerst, es gibt eine Folge in TNG, die heißt Schisms, und da schreibt Data ein Gedicht über seine Katze, Ode an Spot.
Mhm, erinnere ich mich.
Und dieses Gedicht beginnt mit Felis Catus ist deine taxonomische Nomenklatur.
Stimmt, ich erinnere mich dunkel, ja.
Fand ich schön.
Ah. Ein kleiner Deep Cut quasi, ja.
Genau. Ja, also es war ein kleiner Bezug für uns Star Trek-Fans. Vielen Dank dafür. Das haben sie garantiert von Lower Decks gelernt, dass man sowas am besten mal macht für uns Star Trek-Fans. Ja, und jetzt muss man halt wissen, dass Old Shane offenbar monarchisch konzipiert ist und wir hier den Kaiser als Hauptverhandler sehen.
Ja.
Und um ihre Zuneigung zu Grudge zu erklären, nennen Burnham und Book halt Grudge die Queen. Wie du gesagt hast, eigentlich ein Insider-Gag für die.
Ja, genau. Also eigentlich haben sie vorher noch versucht zu erklären, also offensichtlich ist auch dieses Konzept von Haustieren, ne, nicht so ganz vertraut auf dem Planeten. Eigentlich haben sie noch versucht zu erklären, warum diese Katze existiert quasi auf dem Schiff und was Book mit ihr zu schaffen hat. So, ne? Aber das trifft nicht so ganz auf Verständnis.
Nee, und als sie dann auch noch Queen genannt wird, haben die Old Shane halt das Gefühl, dass Book und Burnham einen Monarchen gefangen halten.
Ja.
Und,
da ist Schluss mit lustig, ja.
Ja. Aber dieses, was du gerade meintest, ne, diese Anwesenheit eines Haustiers, die fremde Arten dann quasi schon in sich beleidigt, das ist ja auch eine Star Trek-Referenz, weil das ist passiert bei Enterprise in One Night in Sickbay.
Mit dem Hund.
Genau, da pinkelt Portos gegen irgendeinen Baum und das ist eine üble Beleidigung gegen so eine Spezies. So. Also,
ja, aber ich meine, wenn du drüber nachdenkst, ist es ja auch seltsam, wenn du machst einen First Contact so und da sagst irgendwie, wir sind in einer Föderation, wo alle friedlich miteinander zusammenleben, gleichberechtigt und gleichzeitig hast du halt irgendeine Spezies, die du gefangen hältst auf einem Raumschiff und ihr wisst schon, ne? Es ist ja schon irgendwie komisch.
Ja, das Witzige ist, ausgerechnet Patrick Stewart hat sich darüber wirklich mal Gedanken gemacht. Mhm. Wir kommen ja gleich noch zu diesem Hologramm-Goldfisch, ne? Und Picard hatte ja wirklich einen Fisch, ne? Ja. Nämlich Livingston,
ja.
Ne? Einen Rotfeuerfisch in seinem Bereitschaftsraum. Und Patrick Stewart hat den gehasst, weil der gesagt hat, hey, Haltung eines Lebewesens für rein dekorative Zwecke, das ist unmoralisch und das wird die Menschheit im 24. Jahrhundert nicht mehr machen.
Ja, da ist was dran.
Und das ist schon spannend, ne? Dass ausgerechnet Patrick Stewart, der wirklich, also der hat ja jetzt mit Star Trek, also sind wir mal ehrlich, ne?
Ja.
Mit Star Trek nicht so viel am Hut eigentlich, ne? Außer dass er halt diese Rolle gespielt hat. Aber dass der sich da Gedanken über die Zukunft macht und Discovery, da kann man schon natürlich ein bisschen kritisch drauf gucken, warum die jetzt diese Haustierhaltung quasi immer noch unkritisch zelebrieren.
Auf der einen Seite kann man natürlich jetzt irgendwie sagen, es ist halt.
She's a Queen.
Erstens, she's a Queen, wer weiß, was da auch immer noch kommen mag, ne? Und es ist ja jetzt kein Star Trek, kein Starfleet, ne? Es ist Book halt, der irgendwie in einer ganz anderen, ganz anders sozialisiert wurde. Aber es findet ja auch niemand komisch. Also es sagt ja niemand oder hat ja keiner gesagt, wie du hast ein Haustier, wie old school ist das denn, Alter? Ja.
Naja, ich bin ja auch irgendwie Haustier-Fan und habe ja auch zwei Queens, aber
man braucht doch jemanden, über den man Macht hat im Leben. Das ist,
Meinst du, das ist
obwohl bei mir Katzen, auch so ein
Komplex so ein bisschen? Ja,
auf jeden Fall.
Bei Katzen, dann holst du den Hund. Wo waren wir? Wir waren bei Schmetterlingen, weil wir hatten ja eben gesehen, wie sich so ein Schmetterling gelöst hat aus so einem Kokon. Und diese schmetterlingsähnliche Spezies beginnt sich jetzt hinter den All-Shane zu verschmelzen und agiert gemeinsam als riesiger Flügel für die All-Shane.
Praktisch.
Das heißt, wir haben hier eine symbiotische Lebensform, die All-Shane und diese Schmetterlinge, wie bei den Trill.
Oh, stimmt, aber ja, ein bisschen anders.
Ja, oder wie, es gibt so eine TAS-Episode, die heißt BAM, und da werden die Pandorianer vorgestellt, das sind Koloniewesen, die sich zu einem einzigen Wesen zusammenschließen können. Vielleicht so.
Das ist auch witzig. Also es gibt, wie Odo, also die Gründer.
Ja, das ist ja eine große Verbindung. Ich glaube, die sind dann schon immer noch individuell in dieser großen Verbindung, oder?
Habe ich mich immer gefragt, wie die eigentlich die Suppe wieder auseinanderhalten können, ne? Also, hey, das Molekül ist noch von mir, gib's mir zurück. Egal. Andere Themen.
Andere Themen. Ja. Burnham fordert Book jetzt auf, ja, mach mal dein Empathie-Ding hier. Ja, macht er aber nicht, weil er sagt, die haben, glaube ich, da gerade keinen Bock drauf. Und dann ziehen die All-Shane auch Waffen und verlangen, dass sie zu ihrem Schiff gebracht werden, damit sie Grudge befreien können. So. Ja, to cut a long story short, es kommt zu einer Verfolgungsjagd, inklusive Escape-Pod, Baumkollision, Fallschirm. Burnham bemerkt irgendwann, dass die All-Shane Probleme haben, gerade auszufliegen. Und dann schaltet sie schnell und sagt, das muss an diesem komischen Satellitensystem da oben im Orbit liegen. Da sind wir dran vorbeigeflogen. Schnitt. Wir gehen auf die Discovery und sehen tatsächlich etwas, was ich glaube, diese Staffel prägen wird. Nämlich eine doch recht aggressive Crew-Szene. Also aggressiv in dem Sinne, dass man uns wirklich zeigen möchte, dass das jetzt eine Crew-Szene ist. Oder?
Ja, absolut. Und das ist ja nicht die einzige.
Genau. Kommt später auch nochmal.
Ja.
Aber hier sehen wir dann Tilly, Stamets und Adira. Die finden schnell raus, dass die Satelliten installiert wurden, um eine 300 Jahre alte Verschiebung der magnetischen Pole des Planeten um 14 Grad entgegenzuwirken. Mhm. Zwischendurch noch ein kleines Zoologie-Seminar, in dem wir von Adira lernen, dass Vögel auf der Erde einen eingebauten Kompass haben.
Toll.
Adira hat das von Jovatal, zweiter Wirt des Symbionten.
Mhm.
Dann Washington und Detmer, die erklären, dass diese Satelliten Delizium verwendet haben, um die Stromversorgung zu stabilisieren und ihnen dann einfach der Treibstoff ausgegangen ist. Und Burnham befiehlt dann der Discovery, Dots zu verwenden, um das Array aufzutanken, über Books Einwände hinweg. Denn Books sagt, sag mal, du willst denen helfen, dass sie uns besser jagen können?
Und er hat einen Punkt, ja, er hat einen Punkt.
Ja, er hat einen Punkt, aber ja.
Burnham auch, ja.
Burnham irgendwie auch,
ja.
Genau. Und offensichtlich sind sie auch nicht in so großer Gefahr, denn der Abgrund, auf den sie da rumlaufen, zulaufen, der ist 5 Meter weit entfernt und da steht sofort Books Schiff.
Was übrigens ein schönes, auch irgendwie so ein Insider, Film-Insider-Zitat war, ne, bei dem ersten Abgrund, als Michael irgendwie meinte so, warum endet eigentlich jede blöde Verfolgungsjagd an einem Abgrund?
Ja, genau. Ja, habe ich auch gedacht. Also es gibt so ein paar Momente des Humors, die irgendwie anders sind als in den bisherigen Staffeln, ja, habe ich das Gefühl.
Ja, finde ich auch.
Diese Serie hat sich ein bisschen was vorgenommen. Das ist so viel können wir vielleicht schon mal sagen. Ja, also, das Array repowered, die Old Shane beginnen jetzt geschickter zu fliegen, geschickter zu schießen und Burnham und Book retten sich auf Books Schiff, das sich dann enttarnt, als sie hineinbeamen und sie beamen tatsächlich einen Vorrat an Delizium an die relativ verblüfft darum stehenden Old Shane. Mhm. Book streichelt nochmal Grudge und das Schiff kehrt zur Discovery zurück. Ja, und damit ist es aber noch nicht zu Ende, diese Einführungsszene. Mhm. Zurück auf der Brücke teilt nämlich der neue Kommunikationsoffizier Lieutenant Chris davon mit, dass der Emperor, also der Kaiser Liu, Burnham anruft. Mhm. Ganz kurz, Lieutenant Christopher, der ist da, weil Bryce nicht mehr so oft kann. Und das wiederum ist eine Information außerhalb der Handlung. Ronnie Rowe, der den Bryce spielt, hat einen anderen Serienjob bekommen.
Das heißt, Bryce kann schon noch.
Aber Ronnie Rowe halt nicht.
Ja, ich verstehe.
Ronnie Rowe spielt in The Porter mit, unter anderem mit Mona Traoré und Alfred Woodward. Das heißt, Alfred Woodward, ne, die aus First Contact, ne, die dunkelhäutige Darstellerin. Mhm. Ja, das heißt, Ronnie Rowe ist da jetzt einfach in einer anderen Serie und dementsprechend,
ne? Offensichtlich wichtiger. Größere Rolle.
Nicht mehr so oft bei Discovery.
Ja.
Und der Name Liu ist auch ganz spannend, der Name des Kaisers, weil das ist zufällig auch noch der richtige Name einer der beiden Katzen, die Grudge spielen.
Ach so, das ist ja witzig. Das hätte ich ja mitbekommen können. Das hat ja auch hier links Ajala erzählt, David Ajala erzählt.
Ja, genau. Ja. David Ajala hat davon geredet, genau.
Auf der FatCon, Klammer auf, Klammer zu. Ja.
Genau. Und wenn ihr das nochmal hören wollt, hört auch in so einen FatConcast. Kaiser Liu fragt dann, warum Burnham ihn auch nach dem unangenehmen Besuch trotzdem Delizium gegeben hat. Und Burnham holt den Pathos raus und sagt, weil wir die Föderation sind. Das ist, was wir tun. Ja, und sie sagt dann noch, okay, wir sind auch noch bereit, weitere Hilfe zu leisten. No strings attached. Mhm. Keine Bedingungen. Ja. Und dann, let's fly. Und damit geht dieser schöne Auftakt zu Ende. Was sagst du denn dazu?
Ich fand ihn ganz hervorragend. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich vielleicht sogar diesen Auftakt als das Highlight dieser ersten Staffel betrachte, weil ich finde, also es hat so viel Spaß und meine Euphorie, die ich hatte, so gut abgeholt und es sah einfach so alles so wahnsinnig gut aus und war ein bisschen Star Wars mit drin, es war ein bisschen Action mit drin, es war ein bisschen Diplomatie mit drin, Pathos irgendwie. Ich fand's richtig gut. Fand's eine richtig, richtig gelungene erste, was ich glaube so 11 Minuten oder 10 Minuten irgendwas waren's, ne? Ich habe sie sehr, sehr gerne gesehen.
Ich finde, es holt dich auch ins Discovery-Gefühl wieder sofort rein. Ne?
Ja.
Irgendwie.
Ja, voll.
Das haben sie ja irgendwie am Anfang der zweiten Staffel hatten sie ja auch so einen actionreichen Start irgendwie, ne, mit. Es hat mich ein bisschen daran erinnert. Es hat mich aber vor allen Dingen auch an Into Darkness erinnert, ehrlich gesagt.
Ja, da ist was dran. Oder an so einen James-Bond-Einstieg oder sowas, ne? Es ist schon so ein klassischer Filmeinstieg irgendwie, ne?
Ja, und bei Into Darkness war es so, dass Bones und Kirk um ihr Leben fliehen müssen, weil eine Gruppe eigentlich befreundeter Außerirdischer sie dann wegen religiöser Häresie verfolgt.
Ja.
Das heißt, auch das war ein großes Missverständnis. Im Endeffekt ist das exakt dasselbe, was hier passiert ist.
Ja, nur ein bisschen weniger Slapstick, würde ich sagen.
Aber es, ja, mir hat es auch sehr, sehr gut gefallen. Wir müssen noch kurz über Stamets reden. Ne?
Ja.
Der absolut am Boden zerstört war, weil Burnham ihn aus dem Schiff geschmissen hat, während Calibur und Adira in Lebensgefahr waren. Und jetzt ist er wieder an Bord der Discovery und regelt. Was sagen wir dazu?
Ja, also dass er an Bord der Discovery ist und weitermacht, das hätte ich jetzt irgendwie nicht bezweifelt. Ne?
Nee, stimmt.
Und ich finde, es gab jetzt noch keinen, also es gibt ja dann gleich noch die Szene, wo sie da irgendwie bei, während Burnham spricht, alle oben im Oberrang stehen und ihr zuhören und da steht sie auch mit dabei. Das wäre die Gelegenheit gewesen, da vielleicht noch so ein kleines Statement noch mit reinzubringen. Also es muss ja kein Augenrollen sein, aber irgendwas, keine Ahnung. Ich vermute, das ist nicht der Punkt, wo es thematisiert wird und es wird aber nochmal thematisiert werden. Und es ist jetzt nicht so, dass das Resultat Stamets sagt, ich arbeite hier nicht mehr und ich finde euch alle blöd, sondern dass es einfach auf der persönlichen Ebene da ein Problem mit den beiden gibt, was irgendwann nochmal thematisiert wird.
Es gäbe ansonsten auch Präzedenzfälle bei Star Trek, dass schlimme Sachen keine Auswirkungen haben.
Ne? Ja.
Die schwangere Frau von Captain Kirk wurde in The Paradise Syndrome vor seinen Augen zu Tode gesteinigt. Geordi ist in Decent von seinem besten Freund gefoltert worden. O'Brien hatte in Hard Time eine Strafe, die ihn 20 Jahre ins Gefängnis gesteckt hat. Wurde alles nicht mehr erwähnt.
Ja, okay, ja. Nein, aber ich glaube...
ich glaube auch, es wird nochmal thematisiert.
Genau, das sind alte Zeiten und jetzt sind wir in anderen Zeiten und das wird nochmal angesprochen.
Sprechen wir auch nochmal kurz über Detmar. Die hat offensichtlich ein Upgrade bekommen.
Mhm.
Neues Implantat. Auch da, ne? Präzedenzfälle gibt's, ne? Geordi mit einem neuen Visor ab der zweiten Staffel von Next Generation.
Mhm. Oder ohne dann im.
Genau, ohne in First Contact.
Genau.
Und Seven of Nine hat ja auch irgendwann irgendwie verschiedenste Borg-Implantate abgegeben zwischen Endgame und Absolute Candor bei Picard. Ne?
Ja.
Also, irgendwas ist dazwischen passiert.
Ja, absolut.
Ja. Also, dann feiern wir offensichtlich beide diesen Auftakt als gelungen und würden ins Intro gehen.
Ich wäre dabei. Jetzt schon ins Intro. Ab los geht's.
Ja, eine Stunde, exakt eine Stunde. Du hast schon gemerkt, dass Soniqua offensichtlich Co-Produzentin ist. Das habe ich noch nicht mal gemerkt. Ich habe aber verschiedenste Visuals gemerkt, die sich verändert haben. Also erstmal die Discovery ist angepasst, ne? Die hat jetzt auch diese... ja, die Warp-Gondeln, die nicht mehr mit der Haupt-Discovery verbunden sind.
Mhm, ne? Genau.
Programmierbare Materie. Und wir sehen so ein paar andere Visuals als in den ersten drei Staffeln. Ne? Wir sind irgendwie so eine Wellenform-Grafik, Energiesignal.
Zum Kästchen sehen, drumherum irgendwie, ja.
Genau, wir sehen Quajorn bzw. den Mond, die explodieren. Aber dazu werden wir ja nachher noch was hören. Und die Discovery, die sich der Gravitationsanomalie nähert. Zumindest habe ich es mal so interpretiert.
Ja.
Aber allgemein, ich hatte auch schon wieder Bock, den zu sehen. Also ich, ja.
Ja, total. Und die Musik zu hören und so. Es ist, ich habe mich wirklich sehr darüber, also erstens darauf und zweitens darüber gefreut, dass das jetzt alles wieder passiert. Ja.
Wobei ich fast sagen muss, ich freue mich noch mehr auf den Picard-Vorspann. Ich weiß gar nicht warum. Ich finde, der Vorspann von Picard ist wirklich hervorragend.
Ja, der ist top, ja. Ist er. Aber das ist auch, ich finde, das ist wieder bei Konkurrenz auf hohem Niveau hier.
Ja, das kann man so sagen. Gut, nach dem Vorspann sind wir auf Kamina.
Mhm.
Da trifft sich der Kamina-Rat. So steht das auch in der Schrift von Kamina darunter. Das hat Jörg Hillebrand sehr, sehr schön auf Twitter analysiert. Der hat sich nämlich ein bisschen drauf geschafft, wie man diese Kamina-Schrift liest.
Mhm.
Und diesem Kamina-Rat gehören jetzt auch Vertreter der Ba'ul an.
Die so ein bisschen von draußen reingucken müssen und da in der Gegend rumschweben quasi.
Genau, das Setting ist nämlich irgendwo eine große Unterwasserkammer und die Ba'ul sind offensichtlich Unterwasserwesen. Das habe ich auch nicht so verstanden, ehrlich gesagt.
Ja, wusste ich auch nicht, aber ich meine, wir haben sie ja gesehen, wo sie aus so einem Tümpel rauskommen, ne, quasi. Ja. Ne?
Also, vielleicht können die nicht so lange an der Oberfläche leben.
Ja.
Die diskutieren auf jeden Fall über die Dilithiumgabe der Föderation, denn offensichtlich haben auch die Dilithium bekommen. Sokal sagt nochmal, Leute, kein Problem, ich kann keinen zweiten Burner verursachen. Ne? Mhm. Ich habe den Planeten verlassen.
Ja. Ne?
Theta Zeta, wie wir ja wissen.
Mhm.
Ja, und dann kommt der Great Elder. Saru mit einer neuen Brosche, die sehr interessant ist, tatsächlich eine Kamina-Brosche und da in der Mitte ist so ein schwarzer Strich, das sieht aus wie die Ba'ul und rundherum ist es irgendwie so eine Corona, also das ist ein schwieriges Wort zur Zeit, also so eine Sonne irgendwie, ne?
Ja.
Die wahrscheinlich dann irgendwie für die Kelpianer steht. Ja, interessante Uniform auch, die er da anhat.
Ja, sieht alles wieder ziemlich nice aus, auch dieses ganze Set, wobei ich kurz irgendwie an Nemesis denken musste und dieses Set, was sie da benutzt haben.
Nicht an Star Wars gedacht?
Ja, so ein bisschen, ne? Generell Aqua, der heißt irgendwie anders, ne?
Nee, ich glaube, da heißt es tatsächlich so.
Ja, ich weiß es nicht mehr.
Ich bin aber auch kein Star Trekker.
Ja, stimmt.
Doch, bin ich wohl. Ich bin kein Star Wars. Warum passiert mir das in letzter Zeit ständig, dass ich Star Trek und Star Wars? Naja.
Ist das so? Verwechselst
ja.
du?
Ja.
Oh mein Gott.
Nee, überhaupt nicht. Null. Meine Distanz zu Star Wars war nie größer.
Okay.
Saru spricht über die 5 Monate, die er jetzt auf Kamina verbracht hat, staunt darüber, was mit dem Volk seitdem passiert ist. Und man kann fast sagen, er fleht sie an, diesen Hohen Rat, ihr Wissen und ihre Erfahrung mit anderen Welten zu teilen.
Auch wieder Pathos, ne? Große Pathos-Nummer, ja.
Hat die Rede bei dir funktioniert?
Ja, irgendwie schon. Also ich finde schon, also er hat da schon irgendwie, mal abgesehen davon, dass er es irgendwie gut auf die Bahn gebracht hat, hat er schon ja auch einen Punkt, ne? Also es ist halt immer die Frage, wie willst du halt agieren, ne? Wie definierst
du deine Welt?
Ja, genau. Also wie definierst du dich? Also das ist ja auch eine Frage von, die man im kleineren sich stellen kann, wenn es um Länder auf dieser Erde geht zum Beispiel, ne? Ja, also ich finde, es ist schon, gerade auch in Zeiten von globalen Problemen wie dem Klimawandel, ist das ein passendes Bild, was er da irgendwie aufgezeichnet hat.
Ja, wir haben also Burnham, die zu fremden Welten fährt und sie in die Föderation holt. Wir haben Saru, der Kamina von innen versucht zu überreden. Wahrscheinlich sehen wir in der nächsten Folge noch dann Gabriel Burnham auf Neeva, die versucht, Neeva zu überreden.
Ja.
Wir sehen Aurelio wahrscheinlich, der die Emerald Chain irgendwie in die Föderation holt. Und dann brauchen wir noch irgendeinen Agenten für die Erde.
Ich bin gespannt,
wer das denn machen könnte. Ja, der Doktor ist auch da.
Ja, richtig. Ja,
genau.
Ja, das wäre doch schön. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie sehr hast du dich gefreut, Saru wiederzusehen?
Ich habe mich sehr gefreut, Saru wiederzusehen, aber eine Sache, die ich später noch sehen wollte, ich habe mich tatsächlich auch sehr über Bill Irwin gefreut, der hier den Sukal spielt. Weil ich wirklich finde, dass das ein ganz, ganz großartiger Schauspieler ist. Und nachher die Szene, die die beiden noch zusammen teilen, die
ja
relativ kurz ist, aber die hat bei mir so gut funktioniert. Ich finde es beeindruckend, wie diese Darsteller, also Doug Jones und Bill Irwin, unter dieser riesigen Maske es schaffen, Emotionen rüberzubringen.
Das ist unfassbar, ne? Ich finde es auch, ja.
Oh, aber Bill Irwin kann das ja auch. Als früherer Clown irgendwie. Also das ist unglaublich. Das ist richtig, richtig stark.
Ja, ich bin da auch echt immer wieder erstaunt, weil das ja wirklich super viel Maske ist. Ne? Es ist ja einfach nichts mehr oder weniger. Also du hast Augen und Mund, so mit dem du, aber ja, es funktioniert irgendwie.
Ja, aber Doug Jones hat ja auch so eine bestimmte Art zu gehen entwickelt mit Saru. Und das merkt man in dieser Szene, finde ich hier nochmal ganz, ganz krass, wie der da aus dem Schatten rauskommt und hinter seinem Torso quasi die Arme schlackern, ne, hin und her.
Ja.
So. Aber sehr, sehr rhythmisch. Es macht er wirklich großartig. Ich finde Saru eine ganz, ganz tolle Figur weiterhin.
Ja, ja.
Und ich freue mich auf seine Rückkehr.
Die offensichtlich ins Haus steht, aber dazu später mehr.
Genau. Gehen erstmal vorher auf die Discovery. Da bereitet sich Book gerade zur Abreise vor. Der wird nämlich nach Quajon gehen, weil Books Neffe Leto, den haben wir ja auch schon kennengelernt, die sogenannte Ikuzen-Zeremonie durchlaufen wird. Das ist ein Coming-of-Age-Ritus.
Ja. Gibt es offensichtlich überall, ja.
Warum haben wir eigentlich keinen? Also warum haben wir keinen säkularen Coming-of-Age-Ritus?
Achso, ich wollte gerade sagen, hier Firmung und
genau, aber das ist ja alles religiös.
Jugendweihe, die gibt es aber nicht mehr. Doch, wahrscheinlich gibt es die Jugendweihe noch, oder?
In neuen Bundesländern, ich weiß es nicht.
Genau, so-called ostdeutschen Bundesländern.
Glaube ich nicht, oder? War das nicht politisch? Ich habe keine Ahnung.
Ja, es war politisch aufgeladen, aber ich meine mal gehört zu haben, dass das noch weitergemacht wird ohne die politische Aufladung. Weiß ich nicht.
Ich glaube, das wäre psychologisch unglaublich wichtig so, oder hilfreich, so ein Coming-of-Age-Ritus. In Star Trek kriegen wir auf jeden Fall erzählt, dass alle möglichen Spezies das haben. Ne? Es gibt einen klingonischen Aufstiegsritus, den haben wir in The Icarus Factor gesehen. Wir haben das vulkanische Karsvan. Das kennen wir aus TAS, Yesteryear, die wir irgendwann mal besprechen müssen.
Das sagst du jedes Mal. Bin echt mal gespannt, weil dieses jetzt irgendwann passieren wird. Ja.
Und wir haben auch sogar eine Ferengi-Errungenschaftszeremonie gesehen in Heart of Stone.
Ja. Mhm. Man kann auch kurz mal nachdenken. Was passiert denn da? Was machen die denn, die Ferengi?
Das weiß ich auch nicht mehr.
Hm. Ja, nochmal angucken. Okay.
Aber Heart of Stone war die Folge, in der Odo Kira seine Liebe gesteht, glaube ich. Und Kira ist aber gar nicht Kira.
Ja. Das ist also die B-Handlung quasi, ja.
Genau. Muss ich auch nochmal schauen.
Ja, lohnt sich.
DS9 Re-Experience. Ja. Burnham sagt, man wird nur einmal zum Mann. Stimmt ja auch im Star Trek-Kosmos nicht immer, ne?
Ja.
Also, ich will jetzt gar nicht von den ganzen Punkten anfangen, wo Leute irgendwie Kinder werden, aber wir müssen allein nur an eine unserer letzten Folgen erinnern und sagen, Spock auf dem Genesis-Planeten, der ist zumindest zweimal Mann geworden.
Ja, das stimmt.
Ich frage mich, ob Burnham das nicht alles nachgelesen hat, als sie in der Zukunft angekommen ist. Aber gut. ist das erste Mal, dass wir bei Discovery eine Gala-Uniform sehen, ne? Die Burnham hier anhat. Und ich möchte noch was sagen. Es ist jetzt ausgesprochen worden. Ja. Deswegen muss es jetzt passieren. Ich will Grudge in einer Gala-Uniform sehen.
Stimmt. Stimmt, ja. Es ist ausgesprochen. Jetzt bin ich sehr gespannt, ob das... Aber ist das denn, du als Katzenfreund, ist das... nicht irgendwie gegen jegliche tierethischen Dinge, Katzen irgendwas überzuziehen?
Katzen
werden's hassen, oder?
Ja, Katzen hassen das.
Ja.
Also meine Katzen hassen das tierisch, ja. Es gibt so schöne Katzenkostüme, aber die zieht man denen an, da muss man sie sehr, sehr lange festhalten, um das Foto zu machen. Und danach werden sie sofort versuchen, irgendwie von sich zu reißen. Also ja, es ist nicht cool, Tiere zu verkleiden.
Ja.
Aber gut, Grudge ist doch jetzt sowieso schon, das sind die beiden Katzen, die Grudge spielen, das sind Schauspielerinnen quasi, die machen das professionell, die können doch auch eine Gala-Uniform mal kurz anhaben.
Die kriegen Geld dafür, ja.
Eben.
Es wird nicht passieren, Andy, es wird nicht passieren.
Am CGI vielleicht?
Es wird nicht passieren.
Ah, schade. Gut. So, bei dem Discovery werden 125 Jahre nach ihrer Schließung an der Wiedereröffnung der Starfleet Academy teilnehmen.
Mhm. Einiges passiert in der Zeit, wo wir weg waren, offensichtlich, ne?
Ja, müssen wir kurz rechnen. Also es soll jetzt 3190 sein, der Burn war 3069, also 121 Jahre davor, was dann darauf hindert, dass die Akademie kurz vor dem Burn den Betrieb eingestellt hat.
Ja.
Weil...
Keine
Lithium mehr da?
Ich weiß nicht, sie mussten sich halt irgendwie die Lithiumbeschaffung, Verteidigung und so weiter. Also vielleicht haben die da keine Ressourcen mehr für gehabt. Keine Zeit vielleicht auch.
Die Frage ist jetzt so ein bisschen, wo haben denn Sternflottenleute das Fliegen gelernt? In den letzten 125 Jahren?
Ja, learning by doing. Was weiß ich? Ja.
Ausbildung im Betrieb,
ja,
nicht in der Schule.
Genau, vielleicht gab's dann sowas wie fang halt mal an hier, fliegst halt mal mit dem Heinz mit und der zeigt ja schon, wie es geht.
Gut. Book vermutet richtig, dass Burnham nicht begeistert von der Vorstellung des neuen Föderationspräsidenten, also der neuen Föderationspräsidentin Lyra Rillack ist. Mit dem schönen Satz, you get that 11 between your eyebrows.
Ja, habe ich auch noch nie gehört, genau. Aha, eine 11 zwischen den Augenbrauen, okay.
Ich finde es großartig, wie das geschrieben ist. Ich finde, jetzt mal wieder Gesamtdiscovery betrachtet und ernst gemeint, Book ist der Erste, der wirklich an Burnham rankommt und der die lesen kann.
Ja, auf jeden Fall.
Und das ist potenziell auch ein Blitzableiter für die Figur. Ne? Also das könnte dazu führen, dass sie... Ich sag mal, emotional ein Stück ausgeglichener wird.
Ja. Und tatsächlich spielen die einfach auch wahnsinnig gut miteinander. Ne? Also allein diese kleine Szene, dieser kleine Schlagabtausch, also auch so auf Mimik-Ebene, so, da ist super viel passiert und das harmoniert total gut. Ne? Also auch so dieser Moment der Erkenntnis von ihr, dass er irgendwie was über sie weiß, was sie noch gar nicht so richtig mitbekommen hat und sie merkt, okay, da ist wahrscheinlich irgendwas dran und ne, dann ist aber dann doch wieder so, geht es wieder auf so eine Scherzebene zurück. Also da passiert einfach super viel irgendwie in, keine Ahnung, 15 Sekunden oder so.
Ich bin total gespannt, ob sie das nutzen werden, diese Nummer.
Ja, ich auch. Aber es ist ja ihre Folge, ihre Serie und offensichtlich wird ja auch noch thematisiert werden, was sie zu einem guten Captain macht und was nicht oder was das überhaupt heißt oder welche Art von Captain sie sein will oder soll oder ne, damit verbunden vielleicht auch, was für eine Art von Mensch. Also wir werden ja in ihre Psyche einsteigen quasi, ne? Und da würde sich das ja anbieten, diese Beziehung einfach ein bisschen zu nutzen und zu vertiefen.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob sie es machen, wie sie es dann machen.
Ja.
Oder ob wir jetzt schon wieder darin zu viel sehen, aber ich finde, es wird, ja. Es ist nicht das Einzige, was hier vorbereitet wird, aber es wird hier einiges vorbereitet. So.
Absolut.
So, Burnham glaubt, dass Rilak die Veranstaltung dafür nutzen wird, um für sich selbst zu werben.
Mhm. Ist ganz spannend, fand ich, dass wir jetzt zurückkommen in diese Föderation und so ein bisschen so in Aufbruchsstimmung sind, ne? Und dann ist direkt mit einer Präsidentin zu tun haben, bei der Michael Vorbehalte hat, wo sie irgendwie das Gefühl hat, keine Ahnung, was sie für ein Gefühl hat, aber auf jeden Fall jetzt kein durchwegs positives offensichtlich.
Ja, wir werden ja noch relativ viel über die Präsidentin und Michael im Zusammenhang reden, das verschieben wir aber vielleicht mal auf den späteren Verlauf dieser Folge.
Ja.
Ich finde es allgemein jetzt erstmal spannend, dass wir hier eine Präsidentin haben.
Ja.
Ne?
Haben wir ja auch viel drüber spekuliert, ja.
Wir haben auch einen Tribble, der durch die Gänge läuft, ne? Oder war das eine Horta oder so? Ist egal.
Keine Ahnung.
Aber wir haben mit Lara Rilak die 7. Präsidentin der Föderation, von der wir gehört haben.
Mhm.
Es ist die 4. Präsidentin der Föderation, die wir auf der Leinwand gesehen haben. Und es ist jetzt die 2. von denen, die einen Namen bekommen hat.
Ah, guck mal an. Mhm.
Wer war der bisher einzige Präsident, den wir gesehen haben und dessen Namen wir kennen? Mir würde auch reichen, wenn du mir ungefähr sagst, in welchen Episoden er vorkommt.
Muss man kurz drüber nachdenken. Föderationspräsident, wo kommt denn der überhaupt vor? Also ich würde jetzt grob sagen, nicht in TOS, nicht in TNG.
Richtig, richtig.
Vermutlich auch nicht in DS9. Also,
das ist leider falsch.
Echt? In DS9 gibt es einen Föderationspräsidenten?
Yep.
Boah, da musst du noch mehr tun, damit da irgendwas bei mir klingelt.
Das ist der Grazerit Jarse Inyo. Oder Jarse Inyo. Ich erinnere mich aber noch sehr, sehr gut an ihn. Und du erinnerst dich wahrscheinlich auch an ihn. Er kommt vor in Homefront und Paradise Lost.
Aha.
Der hat so ein bisschen was Kuhartiges vom Gesicht her.
Was Kuhartiges, also er sieht aus wie eine Kuh, also nicht wie Q.
Nee, Kuh, genau, eine Kuh, eine K-U-H.
Okay.
Ja, also kennst du bestimmt vom Sehen her.
Ja. Gerade klingt es noch nicht.
Diese Doppelfolge ist ja auch ganz, ganz großartig, die
absolut.
Wollen wir auch irgendwann mal besprechen, ja. Aber ne, Zeit und so. Du kennst außerdem noch jemanden, der als Präsident aktiv war. Was wir aber nicht auf der Leinwand gesehen haben.
Mhm.
Und mein Tipp an dieser Stelle wäre, der Name wird in dieser Episode gedroppt.
Ach echt?
Mhm.
Okay. Habe ich nicht mitbekommen, offensichtlich.
Jonathan Archer.
Ach so. Ach echt, der war mal Föderationspräsident?
Ja, das steht aber nur irgendwo auf einem Screen, den er sich selber mal anguckt, wenn er irgendwie in der Zukunft ist.
Okay.
Ich glaube, das war die 2. Spiegel-Episoden-Dings oder sowas.
Ja.
Genau, also es ist halt nur, steht nur irgendwo. wir sehen es nicht in der Serie.
Aber das wäre ja eine konsequente Fortsetzung quasi, man kann sich ja dann vielleicht schon fragen, warum man einen Raumdog nach ihm benennt, genau. Tausende Jahre später, ne, dann, aber ja gut,
also
der
kommen
hat
wir ja jetzt gleich. Ja.
Genau. Ich greife vor, Entschuldigung.
Nee, alles gut. Wir kommen da jetzt ja relativ schnell hin. Also ja. Ich frage mich noch ein bisschen, ob die Discovery kein Shuttle mehr hat, weil im Hangar liegt immer nur das riesige Schiff von Book und die Außenmission haben sie auch damit gemacht.
Stimmt.
Das müssen wir mal ein bisschen beobachten.
Das ist halt cooler.
Aber dann kommen wir zur Zeremonie und du hast gerade schon gesagt, die Zeremonie löst sich natürlich in einer sehr, sehr schönen Szene auf. Aber die Anfangsszene der Zeremonie zeigt schon mal ein starkes Raumschiff-Game.
Ja.
Allgemein wirkt das Hauptquartier, finde ich, viel größer, jetzt wo es nicht mehr unter diesem komischen Pilz gefangen ist die ganze Zeit.
Ja. Es ist halt auch nicht mehr nur eine Location. Man hat ja irgendwie das Gefühl gehabt, man hat ja immer nur einen Raum gesehen, oder sagen
genau.
wir mal zwei.
Genau.
Ja.
Den sehen wir nachher auch nochmal, aber wir sehen jetzt auch deutlich mehr.
Ja.
Genau. Bei der Zeremonie stellt Burnham fest, dass das Hauptquartier der Föderation nur ein Jahr zuvor hinter diesem Vorhang lag und die Föderation nur 38 Mitgliedswelten hatte. Jetzt hat sie 59 und der Tarnschild ist weitestgehend gesenkt, sagt sie.
Ja.
Und sie gratuliert den Kadetten dann zu einer glänzenden Zukunft. Die Kadetten, größtenteils Menschen, aber da gibt es auch so eine Spezies mit Tentakeln am Kopf und so eine Fish-People-Spezies und noch so eine mit so einem großen Kopf. Ich habe die alle nicht so richtig erkannt, auch wenn ich sie irgendwo dann schon mal gesehen habe. Später wird auch noch so ein wunderbarer, dunkelhäutiger Tellarite gezeigt. Und man sieht im Hintergrund noch einen Ferengi. Das heißt, es ist durchaus divers, aber es sind meistens dann doch irgendwie Menschen, die da gezeigt werden, zumindest, oder sehr, sehr menschenähnliche Spezies, können natürlich auch Bajoraner gewesen sein. Es war ein bisschen dunkel, sieht man nicht so richtig, was mit der Nase ist.
Ja.
Und Burnham stellt dann Rilak vor. Rilak erkennt den Beitrag von Discovery und ihrer Crew zur Wiederherstellung der Föderation an, geht dann aber sofort in die Zukunft und sagt so, ja, aber jetzt geht's, wir haben auch neue Technologien, ne? Wir müssen auch die Abhängigkeit von Dilithium verringern. Und Burnham zieht die Augenbraue hoch. Aha, okay. Rilak selbst, auch ja in sich quasi divers, ne? Eine gemischte Spezies quasi, Mensch, Bajoraner, Cardassianer drin. Gibt es ja auch schon ewig, ne? So Interspezies-Hybriden. Wir müssen nur mit Spock anfangen. Aber auch Gul Dukat zum Beispiel hatte ja zwei bajoranisch-kardassianische Kinder. Ne?
Ja, stimmt.
Das heißt, in dieser Tradition steht dann quasi auch Rilak. Und die gibt dann auch eine Vorschau auf eine Erweiterung der wissenschaftlichen Erkundung für die Sternenflotte.
Ja, Wissenschaft spielt wieder eine Rolle, ja.
Genau. Und Stamets freut sich und nickt auch mal, ne, als sie das sagt. Kernprinzipien der Sternflotte, dahin kehren wir jetzt zurück, ne? Mit neuen Bemühungen um wissenschaftliche Forschung und um das Ziel zu erreichen, Archer Space Dog.
Ja, schöner Moment, ne?
Ja.
Also,
Pathos natürlich.
Pathos, ne? Ja.
Aber das Enterprise, das Archers-Theme,
ja.
Ne? Das Thema, was quasi über den meisten Abspannen von Enterprise lief.
Ja.
Das hat schon wieder ganz gut bei mir funktioniert.
Absolut, ne? Absolut. Das war schon ein kleines Highlight-Momentchen. Ne? Also das funktioniert halt natürlich auch so ein bisschen Fanservice-mäßig, aber hey, why not?
Und das Raumdog selber, das hat mich natürlich an bestimmte Szenen erinnert, in denen wir 12 Minuten dran lang in einem Raumdog rumfliegen, weil es sah schon sehr nach dem Motion Picture aus. Ne?
Ja, das stimmt. Raumdogs sehen halt irgendwie immer aus wie Raumdogs. Das scheint sich auch in 1000 Jahren nicht zu ändern.
Ja, aber die Vorlage war die Motion Picture und danach sieht jedes Space Dog gleich aus.
Ja.
Finde ich schon okay an der Stelle.
Ja, absolut. Ja.
Wo wir gerade dann bei schönen Auflösungen an der Stelle auch sind, Vance zeigt seiner Frau und seiner Tochter noch das Weltraum-Doc. Wir haben ja quasi am Ende der letzten Staffel gehört, dass er Frau und Tochter gerne bei sich hätte und jetzt hat er sie bei sich.
Ja.
Das ist doch dann wunderbar.
Ja, ja, noch ein Happy End, genau.
Dann kriegen wir diese Bryce und Lieutenant Christopher Nummer auch nochmal quasi in Universe erklärt. Ne? Die besprechen kurz über die O'Chain-Mission, aber Bryce sagt dann, ja, mach's dir nicht so bequem. Ich komme ja auch wieder von der USS Curry, wo ich eine Beratungstour mache. Whatever. Also ja. Bryce ist jetzt Berater. Zumindest versuchen sie es uns irgendwie in Universe zu erklären. Sulu war damals einfach weg. Weil er John Wayne Western gedreht hat.
Ja, mein Gott. Man muss halt Prioritäten setzen.
Genau.
Ja.
Ja, Rilak dankt der Crew der Discovery nochmal für ihr Opfer, ihre Vergangenheit zurückzulassen. Das habe ich nicht ganz verstanden, weil darin lag doch gar nicht das Opfer. Oder weiß Rillack jetzt um Control und so?
Ach so, ja. Das ist eine gute Frage. Eigentlich ja nicht, ne?
Also ich glaube nicht. Weil beim Debriefing haben die das alle nicht gesagt.
Stimmt.
Und Tilly ist Burnham gegenüber gar nicht uneingeschränkt happy über ihre Beförderung zum Lieutenant. Und das finde ich sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ne, sie fühlt sich, glaube ich, so ein bisschen wie da reingepurzelt. Ne? Aber genau, Michael hat ja irgendwie schon eine Begründung für sie parat. Aber das macht, ich finde, es passt gut zu ihrer Figur. So, ne?
Wir werden das nachher nochmal aufnehmen, sage ich dir, weil ich da mir noch ein paar Gedanken zu gemacht habe. Aber erstmal, es ist spannend, ne? Die wird jetzt zum Lieutenant befördert.
Nachdem sie ja schon Captain war, ja.
Ja, sie war Captain, aber als wir das letzte Mal gesehen haben, war sie halt trotzdem noch Ensign.
Ja.
War Acting-Captain zwischendurch, aber sie war halt Ensign. Irgendwo im Delta-Quadranten verdrückt Harry Kim eine Träne. Aber man könnte ja sagen, Tilly hat zumindest 930 Jahre gebraucht und das, dann ging es für ihn dann doch irgendwann schneller.
Stimmt. Ja.
Ja, also offensichtlich ist sie nicht so happy, weil Osira sie damals nicht so ernst genommen hat und sie eigentlich gezeigt hatte, dass sie für die wirkliche Kommandostruktur vielleicht noch ein bisschen braucht. Aber wie gesagt, das möchte ich gleich nochmal ein bisschen thematisieren. Burnham kann aber gar nicht antworten, weil Lieutenant Willer sie zu einem dringenden Treffen mit Vance ruft.
Wobei sie ja noch kurz sagt, irgendwie all das, was wir erlebt haben, berechtigt dich, dieses Abzeichen zu tragen irgendwie. Ne? Also sie argumentiert ja auch so ein bisschen mit ihrer Erfahrung, die sie durchlebt haben.
So. Treffen mit Vance.
Mhm.
Es gibt nämlich einen Notruf. Und hier beginnt mutmaßlich die große Main-Story der Staffel. Der Notruf kommt nämlich von Commander Nellis von Deep Space Repair Bay 6. Beta 6, genau.
Mhm.
Deep Space Repair Beta 6. Nellis ist ein Akkosonam. Kam dir diese Spezies bekannt vor?
Nicht so richtig. Ich musste kurz an Neelix denken, aber das hatte eher was mit dem Schauspiel zu tun.
Das gibt mir nochmal die Gelegenheit, für den Shorttrack Children of Mars Werbung zu machen. Die Hauptfigur des Shorttracks ist nämlich Kima.
Ah.
Und die ist Akkosonam.
Mhm.
Bislang war die Spezies nicht bekannt, ist auch im Shorttrack Children of Mars, der ja sowieso sehr, sehr wenige Worte verliert, nicht benannt worden. Aber es ist dieselbe Spezies.
Mhm. Okay.
Spannend auch noch, vielleicht können wir das vorgreifen, die Farben der Uniformen auf Deep Space Repair Beta 6 sind umgekehrt von denen von Discovery. Also die einen haben schwarze Torsos und rote quasi ja Bänder.
Mhm.
Und die anderen haben schwarze Bänder und farbige Torsos.
Ja.
Das ist ein bisschen so wie der Unterschied zwischen Next Generation und DS9.
Stimmt, ja.
Also vielleicht sollte das mal irgendwann der Plan sein, dass du auf Schiffen genau andersrum hast wie auf Stationen. Wird klar, was ich meine?
Ja. Also entgegengesetzte Anzugfarben quasi, also nicht Farben, sondern also Anzugdesigns. Ja. Dann, damit du erkennen kannst, ob du auf einer Station bist oder auf einem Schiff. I don't know, aber ja, wäre eine Erklärung.
Ja. So, wir sind beim Notruf von Nellis. Ich habe gerade den Namen wieder gesucht. Manchmal verliere ich mich in meinen eigenen Aufzeichnungen. Nellis berichtet auf jeden Fall, dass die Station 2 Stunden zuvor aus unbekannten Gründen die Triebwerke zur Reaktorsteuerung verloren hat und dass die Gravitationsstabilität beeinträchtigt ist. Und dann endet die Übertragung.
So. Ups.
Burnham hat eine Hypothese, gestützt dadurch, dass Vance sagt, dass auch die Subraumrelais in der Gegend abgeschaltet sind, sagt sie, ja, vielleicht war es ein EMP, also irgendein elektromagnetischer Impuls von einer Sonneneruption vielleicht.
Mhm.
Und Vance sagt, ja, dann lass mal gucken, Quajon ist das nächste System, aber wir haben jetzt keine Zeit zu warten, bis da irgendein Schiff ankommt. Flieg mal mit der Discovery hin. Und da habe ich gedacht, jetzt ergibt diese ewige Star Trek-Trope, wir sind das Schiff, das am nächsten ist, plötzlich viel mehr Sinn.
Die
Discovery ist wirklich das einzige Schiff, das immer überall am nächsten ist.
Das ist quasi, das ist der Kirk-Zionismus in die Höhe getrieben, ja? Also,
ja,
genau.
Aber jetzt stimmt es ja.
Ja, es stimmt.
Also, wie schön ist das denn?
Das ist eigentlich ganz witzig. Das ist die Auflösung all dieser Geschichten, ja? Jetzt ist die Discovery immer das Schiff, was am nächsten ist.
Ja.
Wobei wir auch gelernt haben, dass an neuartigen Spore-Drives gearbeitet wird. Wer weiß, wie lange die Discovery noch das einzige Schiff ist, das immer in der Nähe ist.
Ja, genau, das erfahren wir später auch noch. Das Problem ist jetzt, Rilak will mit, um den Sporenantrieb in Action zu sehen. Das findet Burnham gar nicht gut. Die widerspricht, argumentiert auch, dass ihre Anwesenheit die Gefahr für die Crew erhöht.
Mhm.
Aber Rilak überstimmt sie. Ich finde, Burnham hat einen Punkt.
Ja.
Unabhängig von ihrer Abneigung gegen Politik allgemein.
Mhm. Hm? Ja klar, also ne, also ich finde beide Punkte, die sie genannt hat, sind ein Punkt, ne? Also dass sie in Gefahr bringen, aber auch, dass sie natürlich dann irgendwie Verantwortung trägt und halt quasi noch einen Task zusätzlich hat, den sie jetzt nicht unbedingt braucht, so, ne?
Tja.
Ist aber auch egal, weil
Es ist total egal, ne? Ja. Burnham beschwert sich bei Vance, aber Vance sagt, ja, was willst du machen?
Ja. Die braucht keine Einladung.
Die braucht keine Einladung von dir. Außerdem, und dann versucht Vance das noch so ein bisschen gut zu verkaufen und sagt ja, außerdem Verbindung mit einem mächtigen Politiker, das kann auch gut sein für dich. Und dann lässt er sie mehr oder weniger stehen und sagt, tschüss, ich bin immerhin jetzt Admiral und muss mit meiner Familie zu Abend essen.
Genau.
So. Ja.
Deadman.
Schade. Ja, dann bleibt Burnham da stehen und jetzt hat sie Rilak an der Backe.
Ja.
Ja, ich finde, Burnham macht das eigentlich ganz gut dann. Ne? Die sagt dann zu Rilak nochmal, ja, halte ich jetzt fest, ne? Der Sprung, der kann erstmal desorientierend sein und Rilak sagt, ja komm, ich bin mit meinem Vater Frachtschiffe geflogen, das wird schon gehen. Und klappt dann auch tatsächlich ganz gut.
Ja.
Ist Burnham noch so doch ein bisschen beeindruckt, muss man sagen.
Ne? Ja.
Die Crew stellt fest, dass die Station sich sehr unregelmäßig durch den Weltraum dreht.
Und sehr,
wie Reese das so schön sagt, eine Sonneneruption würde das nicht auslösen.
Mhm.
Das Problem ist natürlich, die Station und ihre Besatzung können solchen Stress nicht lange ertragen, sagt Burnham. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwas tun.
Mhm.
Bevor wir aber sehen, was sie tun, gehen wir nochmal nach Quajon und da wandern Book, Leto und Kahim durch einen großen Wald zu einer massiven Wurzel. Und wir erfahren noch ein bisschen was über Quajon.
Mhm.
Also es gibt da ein riesiges Wurzelsystem über den ganzen Planeten, das spiegelt natürlich ganz gut das Myzelien-Netzwerk wieder, aus der ersten Staffel, beziehungsweise das nutzen wir ja immer noch. Und im Normalfall hat jeder Quajon eine Fiole mit dem Saft dieser Wurzel dabei und seinem eigenen Blut.
Nee.
Book nicht. Das ist aber eine andere Geschichte, die wir jetzt nicht erfahren.
Ja, aber ist nicht das Blut von irgendwem anders? Also hat Book hat da seinen Finger aufgeschlitzt, oder?
Ach stimmt, richtig, genau.
Ja, es ist quasi das Blut der Familie. Familie.
Ja, genau. Was wir damit nur mitnehmen, ist, die Quajon sind extrem mit ihrem Planeten verbunden.
Mhm. Kann man auf jeden Fall so festhalten, ja.
Ziehen das Ritual noch bis zum Ende durch, singen dann noch in Quajon und Leto rennt dann los, um seinen Freunden die Fiole zu zeigen. Und dann sind Book und Kahim ein bisschen verwirrt, weil sie einen Vogelschwarm sehen, der ein sehr, sehr seltsames Verhalten zeigt.
Mhm. Ja, sie sind aufgescheucht und irgendwie fliegen panisch davon, so, ne?
Genau, kreuz und quer irgendwie, alles ein bisschen seltsam. Ja. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Wir gehen aber vorher wieder auf die Discovery zurück. Tilly erzählt uns den Status der Station. Die rast nämlich mit 720 Kilometer pro Sekunde durch den Weltraum wie ein Drehkreisel mit einer Drehung alle 16 Sekunden. Schilde sind down.
Mhm.
Der Rumpf ist magnetisiert. Das hat bestimmt irgendwas mit Induktion zu tun. Ich habe in Physik nicht richtig aufgepasst.
Mhm.
Und alle dürfen nochmal was dazu sagen. Ich mag die Szenen auf der Brücke der Discovery, die alle in einem Schnitt gedreht werden, bei denen jeder mal was sagen darf. das ist so typisch Olat Hunde Ozan Sanmi. Also der hat zwei Sachen, die er immer sehr, sehr gerne macht. Mhm. Ne? Einerseits mit umgekehrten Kameraperspektiven zu spielen.
Ja.
Ne? Also dass die Kamera erst in eine Szene reindreht und am Ende erst horizontal dargestellt wird. Mhm. Und diese Brückenszenen, indem er quasi einen riesigen Schwenk über die Brücke hat, wo jeder mal kurz was sagen darf und am Ende siehst du quasi raus aus dem Bildschirm.
Auch in so einer wahnsinnigen Geschwindigkeit, ne? Also das geht dann einmal so echt heftig im Kreis und landet dann, glaube ich, ich weiß gar nicht, in dem Fall auch bei Burnham. Und das hat schon auch ordentlich Dynamik so, ne?
Das hat der Ozan Sanmi sogar schon bei The Butcher's Knife Cares Not for the Lamb's Cry gemacht. In der ersten Staffel, da mit Lorca noch. Da war so eine Action-Szene relativ am Anfang und da hat er genau dasselbe gemacht. Also dieser Schwenk rund um die Brücke und am Ende guckt er quasi raus. Ja.
Aber zum wiederholten Male dürfen hier ziemlich viele mal irgendwie was sagen von der Brückencrew. Das heißt also irgendwie das, was sich ja in der dritten Staffel schon so angedeutet hat, was jetzt in der vierten Staffel irgendwie mehrfach angekündigt worden ist, auch auf der FedCon, ne? Dass wir mehr Brückencrew sehen, scheint sich offenbar zu bewahrheiten. Also wir haben jetzt noch keine deepen Geschichten gehört, aber wir haben kleine Dialoge gehört, die es in der Vergangenheit gar nicht mehr so häufig gab, ne?
Definitiv. Plus Meta-Kommentare über Burnhams Rolle, aber dazu später mehr.
Mhm.
Die überprüft jetzt nochmal den Notruf und bemerkt im Sternfeld hinter Nalas eine Verzerrung. Tilly berichtet, dass es sich um extreme Linseneffekte handelt.
Mhm.
Eine Gravitationsverzerrung, die Station das Relais getroffen haben muss. Sehr schöne Szene auch. Tilly macht Technobabble und Rilak sagt, in Federation Standard, please.
Ja.
was
man sich auch erstmal trauen muss, ne? Also das ist, finde ich, irgendwie auch einen ganz coolen Move von ihr, so nach dem Motto, ey, ich habe andere Qualitäten, ich check das halt nicht so, Alter.
Ja, Rilak ist natürlich das absolute Selbstbewusstsein. Also ja. Ich meine, mehr Selbstbewusstsein kann man gar nicht mitbringen irgendwie. Ja. Ne? Rescanned kann nichts finden, was so eine große Verzerrung verursachen würde. Und die Discovery nimmt schließlich dann Kontakt mit Nellis auf. Der sagt, alle 10 Besatzungsmitglieder sind im Hauptkontrollraum, weil ansonsten nichts mehr auf dieser Station funktioniert.
Mhm.
Die einzige Hoffnung ist, Triebwerke reparieren. Dazu braucht er aber die Hilfe der Discovery und ihrer programmierbaren Materie.
Mhm.
Also sollen Tilly und Adira jetzt rüberbeamen, sobald Detmer in der Lage ist, sich dem unregelmäßigen Kurs und der Drehung der Station anzupassen. Auch schöner Moment hier wieder zwischen Ovo und Detmer.
Mhm, ja.
Detmer übrigens, die Ovo als einzige noch Ovo nennt. Ne? Hier will man wohl irgendwie eine Freundschaft kennzeichnen.
Ja.
Wo dann irgendwie, keine Ahnung, Ovo sagt, ja, wenn das Detmer irgendwann hinkriegt und Detmer sagt, wieso wenn? Ne?
Ja, wovon redest du? Ja klar, Alter.
Dann kommt Adira auf die Brücke und spricht über Days Nervosität bei Days erster Außenmission überhaupt.
Mhm.
Und Day spricht mit der Projektion von Gray.
Mhm.
Und das Schöne, das ist für alle okay.
Stimmt. Sie steht auch so ein bisschen im Hintergrund, aber so, ne, sie wird von keinem weiter beachtet, so, ne, aber wahrscheinlich hätte man schon mitbekommen können, ja.
Auch dazu gibt es übrigens einen Präzedenzfall. Als Ezri Dax Joran Dax während der Episode Field of Fire manifestierte, hat sie auch in der Öffentlichkeit laut mit ihm gesprochen, obwohl sie die einzige war, die ihn gesehen hat.
Naja gut.
Das heißt,
Trill
das ist offensichtlich okay. Ne?
Genau.
Ja. Genau. Gut. Jetzt wird der Plan durchgezogen. Mit Discovery im synchronen Orbit beamen Tilly und Adira rüber. Und als sie dann rüberkommen, ist dir aufgefallen, was mit den Uniformen passiert?
Waren die gechanged? Nee.
Doch.
Echt?
In Uniform losgebeamt und in Außenmissionsausrüstung angekommen.
Nee, das ist mir nicht aufgefallen. Ist das Continuity oder wollen die uns weismachen, dass da irgendwas zwischendrin passiert?
Ich glaube, dass das offensichtlich geht.
Mhm.
Das ist in Into Darkness auch schon gemacht worden,
mit
Khan. Und ich habe das Gefühl, wenn so Sachen wie nachher mit Michael passieren, die, keine Ahnung, plötzlich diesen EVA-Suit anhat,
ja.
Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es beim Beamen funktioniert. Ja,
ja, okay.
Ja, aber warum eigentlich nicht?
Ja, warum eigentlich nicht? Also diese ganze programmierbare Materie, das ist ja schon so abgefahrener Kram und wenn wir schon bei Beamen sind, warum, genau, warum eigentlich nicht? Es sind ja nur ein paar Moleküle, die man halt irgendwie anders wiederherstellen müsste beim Beamen zum Beispiel.
Auf DSRB6 habe ich es jetzt mal genannt, steht alles Kopf. Das Duo Adira Tilly ist relativ überrascht, dass die Stationsbesetzung aufgrund von Schwerkraftproblemen offensichtlich an der Decke arbeitet. Nalas begrüßt sie auch irgendwie mit Willkommen in der Schwerkrafthölle und bittet sie dann, mit der Arbeit an der sekundären Verarbeitungseinheit zu beginnen, während er an der ersten arbeitet, um die Triebwerke zu aktivieren und die Drehung der Station zu stoppen. Mhm. Schwieriger Typ, oder?
Ja.
Nalas.
Absolut, ne? Also er bittet um Hilfe und dann kommt Hilfe, dann kommt sogar also Expertenwissen an in doppelter Form an Bord gebeamt und die werden jetzt erstmal irgendwie beide ausgebremst, so, ne? Weil er das Gefühl hat, es ist seine Station und er weiß alles besser. Vielleicht tut das auch, also ne, fair enough, er lebt da halt seit Jahren, ne? Vielleicht tut das auch, aber ist natürlich irgendwie seine Art, ist erstmal ein Stoß vor den Kopf.
Aber to cut a long story short, alles, was dann geplant war, klappt dann auch. Tilly erzählt, dass sie jetzt weitere 45 Minuten bräuchten, um die Lebenserhaltung, die Sensoren wiederherzustellen. Mhm. Problem ist, Discovery und die Reparaturstation befinden sich auf dem Weg in eine Oortsche Wolke. Das ist eine Wolke aus Eis, Staub und Trümmern, die irgendwas umgibt. Gab's auch schon in DS9. Da nutzt Chief O'Brien eine Oortwolke, um in The Maquis Sensoren von einem Maquis-Schiff zu verbergen, was sie entdecken versuchen. Ja. Und dann kommt ein weiteres Problem. Aus dieser Oortschen Wolke kommen nämlich plötzlich Trümmer angeflogen. Laut OVO gefrorenes Methan.
Klimakiller. Also so viel kann ich ja dazu sagen. Wie heißt die, gefroren dann vielleicht nicht, aber Methan ist ja ein Problem. Offensichtlich gibt es das aber nach wie vor auch im Universum in 1000 Jahren.
Ja, ich weiß nicht genau, ob das das Klima beeinflusst, wenn es im Weltall explodiert.
Das weiß ich auch nicht so ganz genau. Wahrscheinlich ist es auch wessen Klima dann, ne? Also es beeinflusst auf jeden Fall das Klima der
Discovery.
Auf der Discovery. Auch auf diesem Repair Deep Space Point Dingsbums da, ja.
Ja, Burnham ist schnell genug und sagt, ja, lass mal die Schilder der Discovery um die Station herum ausdehnen. Das funktioniert auch, führt aber zu erheblichen Energieverlust. Und diese großen Treffer dieser Methan-Dinger bringen dann die Schilde dazu, spätestens nach 15 Minuten zusammenzubrechen. Mhm. Also sagt Burnham, Tilly, Adira und der Stationscrew, ja, jetzt beamt mal zurück zur Discovery. Wäre schön,
ja,
wenn das denn funktionieren würde.
Natürlich, denn, das funktioniert nie in solchen Situationen, oder?
Nein, genau. Ja. Es gibt Schäden an den Heisenberg-Kompensatoren der Discovery und deswegen können sie nicht beamen. Sagt Stamets und macht irgendwie noch einen Kommentar über romulanischen Whisky, den kennen wir eigentlich auch nur aus Lower Decks, vorher war es immer romulanisches Ale. Mhm. Gut. Ich fand's spannend. Wir haben immer schon in Star Trek irgendwie Einschläge gesehen und dann explodieren irgendwelche Paneele und da sprühen die Funken und was auch immer.
Ja.
Jetzt sehen wir Flammen, die aus dem Belüftungssystem sprühen.
Ja,
und
zwar wirklich
dauerhaft.
Es ist, ne, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat von den Brücken-Crew-People auf der FedCon, dass es da dieses Arsenal an Pyrotechnik quasi vorne vor allen gibt, so, und dass es gefährlich ist, da vorne nah dran zu sitzen und dass es dann gerne mal warm wird. Ja, offensichtlich.
Ich habe mich ein bisschen gefühlt wie bei einem Rammstein-Konzert mit diesen ganzen Flammen, die da hinten immer rausgeschlagen sind.
Ja, aber echt, und es interessiert ja auch keinen. Ne? Ich meine, stell dir mal vor, es fängt in einem Flugzeug an zu brennen. Ja, also ich meine, da werden Leute panisch mit Feuerlöschern in der Gegend rumlaufen, bis das alles so. Das interessiert da ja gar niemanden.
Also ehrlich gesagt, ich muss jetzt sagen, das ist schön, dass ihr so ein Set baut, aber ich glaube, CGI hätte besser ausgesehen.
Ja,
es tut mir leid.
Vielleicht ein bisschen realistischer. Also.
Ja, also das ist sehr, sehr harmonisch, wie das da raussprüht.
Ja.
Auch an allen Belüftungssystemen quasi dieselbe Flamme kommt da raus, als würde da ein Feuerspucker drin sitzen.
Was vielleicht auch der Fall ist. Nicht das genau, mit dem Drachen, das glaube ich nicht. An Drachen glaube ich nicht, aber an Feuerspucker auf jeden Fall.
Ja, an Feuerspucker, die in den Lüftungsschächten sitzen, da glaubst du auf jeden Fall.
Ja,
komische Entscheidung, komische Designentscheidung auf jeden Fall.
Ja, finde ich auch. Also überhaupt, also ich meine, ich weiß gar nicht, ob so viel, also vor allen Dingen, was mit dem Feuer jetzt nötig ist, ne? Also wenn dann irgendwie mal ein paar Sachen kaputt gehen und irgendwas von der Decke hängt oder mal, weiß ich nicht, ein Käbelchen oder so, dann ist... ich glaube, dann versteht man es schon. Also ich weiß gar nicht, ob es so viel Pyro braucht.
Ich habe ja kein Problem mit Pyro, aber die darf nicht so geordnet sein.
Ja.
Naja. Wir müssen über zwei Sachen noch sprechen.
Ja.
Obo redet vom Transporter-Array, das nicht reagiert. Stamets beschäftigt sich mit den Heisenberg-Kompensatoren.
Mhm.
Hat die Discovery keinen Transporterraum mehr?
Stimmt.
Also sie braucht wahrscheinlich keinen mehr mit diesen handlichen Transportern, die es da jetzt immer gibt, aber offensichtlich hat sie auch keinen mehr, oder?
Aber sie hat ja mal einen.
Ja, sie hatte einen.
Ja,
genau, aber den können sie ja mal weggebaut haben jetzt.
Meinst du, da ist jetzt das Mannschaftsquartier drin oder was?
Ja, keine Ahnung, oder eine Bar oder so.
Zum Transporter, ja.
Na, zum alten Transporter.
Genau. Zum alten Transporter.
Heisenberg-Kompensatoren.
Das passt aber eigentlich ganz gut. Ne? Es gab doch früher immer so ein paar Kneipen wie zur alten Post oder sowas. Ne? Das ist ja ungefähr das Gleiche. Ja,
ja, finde ich gut.
Ja.
Heisenberg-Kompensatoren klingt immer nach so Disco-Techno-Babble. Ne?
Ja.
Ist aber ein Easter Egg von Next Generation. Weil der Heisenberg-Kompensator, den kommt in zwei Episoden von Next Generation als Bestandteil des Transporters vor.
Ja.
In Realm of Fear und in Ship in a Bottle.
Kommt mir auch irgendwie seltsam vertraut vor.
Aber es ist eigentlich wirklich nur ein Osterei quasi.
Aus
Next Gen.
Auch wenn ich immer an Breaking Bad denken muss, aber.
Ja. Say my name. die zweite Frage, die ich mir gestellt habe, ist Stamets, was ist mit Reno? Ist Stamets jetzt doch Technikchef?
Ich glaube, da muss jeder mal ran im Moment, habe ich so das Gefühl. Ja, aber das stimmt schon. Ne? Eigentlich sind das klassische Jobs von jemandem, der halt Verantwortung für die Technik auf diesem Schiff hat. Und as far as we know, ist es nicht Stamets.
Ja, er hat es ja auch nochmal bestätigt auf der FedCon, dass er es nicht ist.
Ja.
Aber hier ist es irgendwie.
Ja, weil Reno vielleicht gerade keine Schicht hat oder so. Tignoterra hat halt keine Zeit.
Ja, Tignoterra hat keine Zeit, aber die müssen auch dann langsam mal irgendwie jemanden finden, der dafür verantwortlich ist. Die können auch sowas wie Dr. Pollard irgendwie, einfach so einen Typen, der das im Hintergrund immer macht und gerade vielleicht keine Schicht hat oder sowas, und dann wird das thematisiert.
Ja.
Keine Ahnung.
Weiß auch nicht.
Naja, gut. Auf der Station. Die Crew kann jetzt nur noch über einen Escape-Pod flüchten, aber das geht auch nicht, weil die Tür zur Shuttle Bay durch Trümmer versperrt ist.
Oh,
Mann. Jetzt könnte man das irgendwie versuchen, mit Dots zu lösen, die man da hinschickt. Ne? Die haben ja auch eine künstliche Intelligenz in sich, das wäre ja noch ganz gut. Aber die brauchen wohl zu lange. Das heißt, die einzige Lösung ist jetzt eine persönlich gesteuerte Arbeitsbiene. Und die einzige sinnvolle Pilotin dafür ist natürlich Burnham, denn die würde uns alle retten.
Ja.
Ja.
Aber Burnham argumentiert das ja mit Logik.
Ja, Rillack kritisiert Burnham damit im Entscheidungsprozess. Auch ein schwieriger Move, ehrlich gesagt.
Finde ich auch.
Und
vor allen Dingen im Entscheidungsprozess, in dem es offensichtlich ja auf Minuten ankommt oder vielleicht sogar auf Sekunden.
Genau. Und Burnham argumentiert damit der Logik und sagt, ja gut, ich habe die meiste Erfahrung mit fortgeschrittenen Aktivitäten außerhalb des Schiffs. Und gut, das hat auch Picard gemacht, ne? Also in Krisenmomenten von Next Gen, ne, Booby Trap oder in Theory, da hat Picard dann plötzlich das Ruder übernommen und hat gesagt, ja, ich bin der erfahrenste Pilot. Und Data hat wahrscheinlich gedacht, ich bin aber viel besser.
Ja.
So.
Immer. In allen und Belangen.
Detmar hat wahrscheinlich hier auch gesagt, aber ich bin die bessere Pilotin.
Ja.
Aber Burnham macht's jetzt. Okay.
Genau. Es gibt ja noch ein anderes Szenario, wo dann immer die Captains rausrücken quasi oder ausrücken. Und das ist halt dann, wenn es halt Missionen sind, wo es unklar ist, ob die Person dann quasi wiederkommt. Ja.
Ja.
Das hätte auch ein Argument für Burnham sein können. Ne? Also offensichtlich ist ja auch eine gefährliche Mission.
Ja, wobei das ja sogar das Argument für Rillack ist, dass sie das in Frage stellt, dass Burnham geht.
Ja, das stimmt, aber ne, da sind wir halt wieder bei dem Punkt, beim Gespräch hinterher in Burnhams Bereitschaftsraum, ne? Ja. Bei der Frage der Verantwortung über die Menschen auf dem Schiff, so, ne? Also ob es jetzt irgendwie besser ist, wenn der Captain sich in so einer Situation quasi opfert oder ob es zum Job gehört, dass man halt irgendwie rausschickt und sagt, naja, komm, du flieg das Ding halt, kommst halt nicht zurück, sorry.
Bevor aber, wir ja, auf jeden genau. Fall sehen, was da im Endeffekt jetzt passiert, gehen wir mitten in der Action nochmal nach Kamina. Mhm. Zu diesem Gespräch, was ich eben schon mal angeteasert habe, dieses Gespräch zwischen Sokal und Saru in der jetzt leeren Ratskammer.
Ja.
Sokal gibt Saru quasi frei. Sagt, danke für deine Hilfe, aber ich bin jetzt Flügge und kann selbst klarkommen.
Was und schnell ging, Klammer auf Klammer zu, weil wir reden ja von 5 Monaten, ne?
Genau. Es ging natürlich schnell, aber wir brauchen auch Saru wieder zurück auf der Discovery. Und
zweckhaltig die Mittel in dem Fall, ja.
Ja, aber diese Szene war so stark.
Ja, war sie.
Ich meine, es war wenig Inhalt irgendwie, aber diese beiden Darsteller, also meine Güte, ey, wirklich. Ich hoffe wirklich, und das hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht, dass ich das am Ende, nach dem Ende der letzten Staffel, ich hoffe wirklich, dass wir Sokal nochmal wiedersehen, weil ich Bill Irwin wiedersehen will.
Ja, die machen das gut. Ja.
So gut spielt. Ja.
Wahrscheinlich eher nicht, ne? Also nicht so, also zumindest nicht in großem Umfang, würde ich sagen.
Oh, ich glaube schon. Ja? Also nee, im großen Umfang nicht, aber ich glaube schon, dass wir da nochmal hinkommen werden, ja.
Und was glaubst du, was geht dir? Also, ne, Inhalt ist klar, ne? So Karl hat irgendwie gesagt, jetzt ist alles gut, ich habe ja jetzt auch Freunde und fühle mich gut und so, und ich brauche dich nicht mehr. Aber glaubst du, also was resultiert da jetzt raus?
Daraus resultiert, dass wir Saru in der nächsten Folge auf der Discovery sehen, wäre ja? meine Meinst Prognose.
Du? Okay. Ja. Ich habe schon oder so kurz
drüber. Spätestens in der übernächsten.
Ich habe ja schon kurz drüber nachgedacht, ob sich da möglicherweise dann doch der nächste Föderationspräsident in Stellung bringt, nachdem dann hier unsere nervige Vorgängerin vielleicht dann doch schneller weg ist, als man denkt. Man weiß es ja nicht so ganz genau. Wobei sie ja jetzt auch als etwas, ist die Frage, wie nervig sie am Ende wirklich ist. Ne? Sie wird ja.
Ich habe da gleich noch eine Theorie, dass man da sich durchaus an Vorbildern orientiert hat.
Hm. Ja, ja, ich habe das nur überlegt, weil er sich ja schon präsidial, es gibt ein deutsches Wort dafür, toll, präsidial gegeben hat bei seiner Rede in der letzten Szene davor quasi, ne?
Ja, aber, naja, Saru ist aber, der wird auf die Discovery zurückkehren.
Ich bin gespannt, irgendwie. Wie sie das machen oder als was.
Ja, Wissenschaftsoffizier. Warum nicht?
Chefingenieur.
Chefingenieur. Ja gut, der hatte ja auch als MacGyver ohne jegliche Technikenkenntnisse einen Notsender gebaut, ja, nachdem er dann die Föderation gerufen hat.
Aus einem Kugelschreiber und einer schwarzen Box.
Genau. So, wir gehen nochmal auf DSRB-6. Da sehen wir jetzt den absoluten Action-Part. Ne? Burnham beseitigt mit der Biene Trümmer und dann wird die Biene selbst zerstört. Und ich frage mich, was ist denn das für ein bescheuertes Gerät für diese Aufgabe?
Das stimmt.
Aber ohne Kraftfeld mitten in einem Methanhagel mit Glas?
What? Und dann ist offensichtlich auch noch so ein Glas, was halt bei jeglicher Berührung gleich zersplittert. Ja, suboptimal.
Ja. Gut, dass es jetzt diese neuartigen EVA-Suits gibt, mit denen Burnham jetzt ohne Arbeitsbienen loszieht.
Ja, und das ungefähr genauso gut schafft.
Nanas ist inzwischen durchgedreht. Tilly will ihn von der Selbstmordmission abhalten, mit seiner Crew über einen Bereich ohne Lebenserhaltung zu flüchten. Mhm. Da zieht er eine Waffe. Aber Rillack beruhigt ihn über die Com, indem sie ihm von seiner Heimatwelt erzählt. Burnham arbeitet indes, wie du gesagt hast, händisch weiter und schafft es dann auch. Und ja, die können dann quasi die Crew retten. Und wir sehen einen Lurianer, ne, also die Morn quasi. Mhm. Ein sehr, sehr schön gezeichneter Lurianer. Ich fand die Maske auch sehr, sehr Morn passend. Mhm. Dann sieht man von hinten noch so ein etwas katzenartiges Wesen. Vielleicht ist das ein Kaitianer. Mhm. Ne? War auch lang nicht mehr gesehen in einer Real-Action-Verfilmung. Und ein Schlärm. Hast du schon mal von den Schlärm gehört?
Ist das was Rheinländisches?
Natürlich so Schlärm. Ja.
Wir nehmen noch zwei Schlärm.
Ja. Nee. Das ist eine Spezies, die es bis jetzt nur in Star Trek Beyond gab.
Aha.
Und die ist natürlich jetzt mit der, nach der Fusion von Paramount und CBS, kann es ja auch wieder eine Discovery geben.
Cool.
Das heißt, wir haben wieder alles zusammengebunden. Ja.
Verrückt, ja.
Das ist schon mal nicht schlecht.
Ja.
Ja, zurückbleiben müssen nur Nalas, Dira und Tilly.
Natürlich. Für die drei hat es auf gar keinen Fall mehr Platz gegeben. Also ich hätte ja irgendwie, ne, also wenn...
Bisschen pressen.
Ja, genau. Oder oben drauf gelegt oder was auch immer. Also ich meine...
Das macht ja schon Burnham. Die hängt da unten dran, wenn die gerade zurückzieht.
Stimmt. Nein, aber ich meine, da müssten doch drei Leute, da muss doch irgendwie, die hätte man irgendwie auf die Schulter oder was auch immer, da muss doch noch diese drei Leute irgendwie unterbringen, wenn es so zeitkritisch ist. Egal.
Tja. Hat nicht funktioniert. Burnham hängt hinten an diesem Ding dran und diskutiert währenddessen noch mit Rilek darüber, ob Rilek jetzt wirklich schon mal auf der Heimatwelt der Akkostonam war oder Rilek gelogen hat.
Guter Moment, ich frag mich, Gespräch zu führen.
Genau, ich frage mich erstens, was ist das für ein Moment, um dieses Gespräch zu führen? Und zweitens, ist das denn wirklich relevant? Und da muss ich Rilek fast schon zustimmen.
Ja.
Ich finde, das spielt gar keine Rolle, ob die gelogen hat oder nicht.
Ja, sie hat die Situation gerettet und die Situation war brenzlig, also auch aus nachvollziehbaren Gründen irgendwie, ne, dass du da irgendwie mal durchknallst, wenn du nicht unbedingt jetzt jeden Tag mit so Action-Sequenzen zu tun hast, ja.
Ja, aber dann will ich doch auch einen haben, der mir irgendwie eine tiefgründige persönliche Geschichte erzählt und es ist doch völlig egal, ob die erlogen oder erstellung oder erlogen ist oder gut, so.
Ja.
Naja.
Also da würde ich auch sagen, egal wie, der Zweck heiligt die Mittel. So.
Ja, genau. An der Stelle bin ich auch sehr, sehr Team Rilek. Und ich finde, dass sie das auch sehr, sehr tough rüberbringt an der Stelle.
Ja.
Als Burnham dann wieder auf der Brücke ist und die schwierige Situation geschildert bekommt, hinterfragt Rilek erneut ihre Entscheidung, trotzdem zu bleiben. Und das ist natürlich dann wieder schwierig. Ne? Hm. Weil da sind wir als Zuschauer in der schwierigen Situation zu fragen, hat Rilek recht?
Ja.
Weil dann müssten wir als Zuschauer akzeptieren, dass Adira und Tilly weg sind.
Ja,
und
schwierig.
Ehrlich gesagt, Burnhams Zwang, immer alle retten zu wollen, kennen wir schon sehr gut.
Ja. Und den finden wir natürlich als Fans dieser Serie auch ganz gut, ne, in diesem Fall.
Ja, wir finden den ganz gut, aber wir können schon Rilek verstehen, dass sie ihn hinterfragt.
Ja, absolut.
Das heißt, wir haben hier die zweite problematische Situation zwischen den beiden.
Hm.
Währenddessen auf Quajon. Book checkt die seltsamen Vogelaktivitäten, trifft dann auf einen Schwarm, der vom Himmel fällt und schreit quasi nur noch ins Mikro und sagt, Kahim, bring Leto sofort an einen sicheren Ort.
Ja, da stimmt irgendwas offensichtlich in einem großen Maßstab nicht.
Währenddessen taucht er in den Weltraum auf und sieht die Gravitationsverzerrung, die Quajons Mond auslöscht. Und er wird von Trümmern getroffen und geht zu Boden und verliert das Bewusstsein. Hier gibt es übrigens keine Flammen im Schiff. War nicht genug Methan wahrscheinlich. Es ging nur die Methan-Dinger haben Flammen ausgelöst.
Ach, siehst du deswegen? Ach, guck mal eine an. Ja, genau. Wo ich auch mich dann gefragt habe, was fallen da eigentlich für Felsbrocken in dem Schiff runter? Was ist das?
Ja, das ist vom Mond, der explodiert ist.
Der fällt durch was auch immer.
Programmierbare Materie.
Durch die programmierbare Materie durch? Oder kann die keine festen Dächer programmieren?
Vielleicht ist es erschüttert worden. Weiß ich nicht.
Egal.
Egal. Wir gehen nochmal zur Deep Space Repair Beta 6.
Ja.
Besprechen Nalas, Adira und Tilly jetzt die Zukunft. Und das fand ich ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Also Nalas sagt, ja, in dem Mühe einer Sekunde bin ich hier weg. So, und bin ich wieder auf meiner Heimatwelt. Adira sagt, ich wünsche mir Sleep, Tea and Bubble Bath.
Mhm.
Lieber Herr Sonntag, da ist mir was eingefallen. Bubble Bath.
Ja, das Herr, da sind noch Rechnungen offen. Ja.
Ja. Also Adira möchte auch das Borg Bubble Bath haben, offensichtlich.
Ja, absolut.
Und Tilly fällt nichts ein, was sie in der Zukunft tun will.
Mhm.
Und hier in Verbindung mit dem, was wir eben gesehen haben, dass Tilly gar nicht so glücklich über ihre Beförderung ist,
ja,
da sehe ich eine Storyline kommen, in der Tilly in eine wirkliche Krise rutscht.
Ja, vor allen Dingen, weil wir, ja. Ja, vor allen Dingen, weil wir Tilly ja die ganze Zeit kennengelernt haben als ambitionierte junge Dame, die irgendwie Karriere machen will und gerne eben irgendwann mal Captain sein möchte, so, ne?
Eben. Ihr einziger Plan war immer Kommandostruktur.
Ja. Ne?
Und jetzt fühlt sie sich nicht mehr wohl damit.
Ja.
Und dann Krise, würde ich sagen.
Ja, kann ich mir auch gut vorstellen.
Existenzialismus, existenzialistische Krise. Wer weiß, was die noch macht.
Hm.
Vielleicht fängt es an zu trinken, wie Rios, BK.
Oder sie verlässt die Discovery.
Wäre auch spannend.
Mhm.
Was würde sie dann machen?
Hm? Ja. Keine Ahnung.
Der Charakter ist aber der Charakter gibt noch ein bisschen was her. Ne? Ist noch nicht so auserzählt. Das heißt, da kann schon noch was passieren.
Also ich glaube nicht, dass die Serie sie opfert. Also dazu ist sie auch zu beliebt. Aber vielleicht tritt sie nochmal zwischenzeitlich eine andere Reise an, um dann wieder vielleicht auch irgendwann wieder zurückzukommen. Wer weiß.
Auf jeden Fall bauen sie hier, das finde ich subtil ganz schön aus, auf, dass es da ein Problem geben wird mit Tilly.
Ja. Auch wenn man die Szene an sich irgendwie ein bisschen bezweifeln kann, weil eine Szene davor hat der Dingsbums hier, wie heißt er noch gleich?
Nellis.
Nellis, danke schön. Die noch mit einer Waffe bedroht und dann schnipp, eine Szene weiter, plaudern sie fröhlich darüber, wie es denn jetzt wohl weitergeht.
Ja, aber so fröhlich, das war auch mehr so ein hektisches Gespräch, das sie führen müssen, weil das Shuttle nicht angekommen ist. Aber dann kommt ja das Shuttle an.
Ja.
Sie steigen ein, nur wenige Augenblicke bevor ein riesiger Methanbrocken den Teil der Station zerstört, in dem sie gerade gestanden
Natürlich,
haben.
Natürlich, ja. Das muss so sein.
Und eine zweite solche Szene kommt dann noch, als das Rettungsschiff in der Shuttle Bay der Discovery anfängt und die Discovery wegspringt.
Mhm.
Ein Sekundenbruchteil tatsächlich zu spät, weil dann ein riesiger Teil der Station mit der Discovery kollidiert ist.
Ja.
Culber und sein medizinisches Personal eilen noch zur Shuttle Bay. Tilly und Adira sind am Leben, aber für Nahles ist es zu spät gewesen. Den hat's erwischt.
Ups.
Tja. Da sind auch alle relativ entsetzt. Also gerade Adira, die ja offensichtlich sowas noch nie gesehen hat.
Ja, ja, ja.
Ich glaube, die ist auch immer noch 16 in der Serie. Das heißt, kann man jetzt schon nachvollziehen.
Ja, klar. Und ich meine, auf der einen Seite können wahrscheinlich auch alle nachvollziehen, was mit diesem Typen durchgebrannt ist, als er durchgebrannt ist. So, ne? Und ja, das ist halt bitter. Punkt.
War zwar ein schwieriger Charakter, aber jetzt auch kein schwieriger Charakter, den muss man unbedingt sterben lassen.
Ja, richtig. Ja.
Tja, später kommt Rilek in Burnhams Bereitschaftsraum. Burnham berichtet, 3 sind gestorben, 4 sind verwundet worden.
Mhm.
Und Rilek sagt, ja, und 9 haben überlebt.
Mhm.
Und dann redet Rilek vom Kobayashi Maru.
Mhm.
Und sie sagt, ja, das ist ein Test, der Kadetten gegeben wird, um ihre Reaktion auf No-Win-Szenarien zu testen. Die Lektion ist, es gibt Dinge, die sich der Kontrolle eines Captains entziehen. Und das müssen sie akzeptieren.
Hm.
Ja, Rilek sagt, ist dazu da, um Verluste zu akzeptieren und Pyrrhus Siege vermeiden zu müssen, wie sie später nochmal sagt. Darauf können wir gleich nochmal drauf eingehen.
Mhm.
In Star Trek von 2009 hat Spock was anderes gesagt. Er hat gesagt, das ist ein Test, der Test ist, angesichts des sicheren Todes Angst zu erleben.
Hm. Ja, wo ja auch irgendwie vielleicht sogar mehr was dran ist, weil, wenn ich mich richtig erinnere, ist es ja einfach eine auswegslose Situation. So, ne? Also da geht es ja auch gar nicht irgendwie um Needs of the many oder was auch immer, sondern das Ding fährt halt gegen die Wand.
Ja, es ist eh ein Ding, was irgendwann mal, glaube ich, beendet werden muss, dieser Kobayashi Maru, weil, wie du schon gesagt hast, es weiß doch eh jeder, dass das Ding unlösbar ist.
Ja. Also,
das ist das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Sternenflotte. Vielleicht sollte man dann irgendwann mal aufhören, immer von diesen Kobayashi Maru-Tests zu sprechen.
Ja.
Keine Ahnung.
Hm. Naja gut, für 125 Jahre sind ja keine Kadetten mehr ausgebildet worden.
Das stimmt.
Jetzt
haben wir es alle vergessen.
Genau, jetzt kann man das nochmal frisch starten.
Burnham verrät auf jeden Fall, dass sie das Bedürfnis verspürt, alle am Leben zu halten. Burnham erkennt, dass Rilek auf der Mission war, um sie zu studieren.
Mhm.
Und warum? Weil an Bord der Voyager J ein Next-Gen-Spornantrieb ausprobiert werden soll.
Mhm.
Und Burnham käme eventuell als Captain in Frage. Naja, jetzt gerade nicht mehr.
Ja, sie war auf der Shortlist, aber ja, schade.
Neben der Erwähnung eines Sporenantriebs der nächsten Generation spricht Riddick auch noch von einem Pathway-Antriebsprototyp, der da installiert wird. Fühlt sich für mich so ein bisschen an wie dieses Pathfinder-Projekt in Voyager von Barclay. Ne? Aber müssen wir noch mal ein bisschen hören, was die damit meinen mit Pathway.
Ja, sie wollen sich ja weniger abhängig vom Dilithium machen, ne?
Genau. Burnham besteht darauf, dass ihre Erfahrung sie auf jede Art von Captain's Chef vorbereitet hat, obwohl sie sagt, ich wäre eh hier geblieben. Ne? Und Relic sagt, sehr, sehr schön, Burnham hat ein pathologisches Bedürfnis, alle zu schützen, was zu der Art von Pyrrhus-Siegen führen könnte, die der Kobayashi-Maru-Test lernen soll zu vermeiden. Und dann sagen wir erstmal, okay, Burnham hat einen Retterkomplex, you don't say.
Ja. Hast du die ersten drei Staffeln nicht gesehen, oder was?
Ja. Aber ich habe dieses Gespräch sehr gefeiert. Einerseits, weil es auch wirklich gut gespielt war. Ich finde, das machen die beiden sehr, sehr gut.
Ja.
Und zweitens aber, weil es so Meta ist. Also wir beschäftigen uns jetzt mit den Tropen, die Discovery immer schon selber aufbaut. Ne? Und wir ziehen sie von Meta-Überlegungen in die Serie rein. Hier geht es ja darum, dass Burnham ständig alles riskiert.
Ja.
Aber auch Erfolg dabei hat.
Ja.
Und das ist das, was wir immer angesprochen haben. Ne? Den Erfolg erkennt Riddick ja an, aber im Gegensatz zu Vance in der letzten Staffel, was wir ja auch kritisiert haben, ist der Erfolg für sie keine Entschuldigung für all die Risiken, die Burnham nimmt. Und damit adressiert Riddick exakt das, was uns in den letzten Szenen des letzten Staffelfinales so gestört hatte. Ne? Burnhams Aufstieg zum Captain wirkte nicht verdient.
Ja.
Also insgesamt vielleicht schon irgendwie, aber nicht durch die letzte Staffel, weil sie hat zu oft gegen die Kommandostruktur verstoßen. Unabhängig davon, dass sie damit immer Erfolg hatte, das kann eben auch dann die Kommandostruktur zerstören. Es ist nur ein kleiner Unterschied zwischen einem Pendel und einer Abrissbirne, wie sie sagt, Riddick.
Ja. Ist ein schönes Bild, ne? Und es ist halt auch nochmal ein Unterschied, ne, ob es jetzt halt ein Captain Kirk ist, der halt schon irgendwie länger als Captain unterwegs ist und sich offensichtlich einen Namen gemacht hat und der dann hier und da mal halt übers Protokoll hinweg tritt oder vielleicht auch ein paar Mal mehr so, um die Situation zu retten. Oder ob es halt jemand ist, der sich halt quasi noch nicht verdient hat, ja. Also ja, der eigentlich auf dem Weg immer mal wieder gestrauchelt ist, unter dem, den sie gegangen ist, auch wenn sie dann durch ein paar glückliche Fügungen halt mehrfach das Universum gerettet hat. Ne?
Ja, aber die Kritik ist, und das bietet uns natürlich die Möglichkeit, die Tilly-Storyline auch noch weiter auszubauen, die Kritik ist ja nicht, dass Burnham nicht qualifiziert sei. Ne? Riddick beharrt ja sogar darauf, Burnham, sie sind herausragend qualifiziert. Das ist nicht die Frage. Ne?
Genau.
Sie sind nur nicht bereit, weil sie zu viel und zu sehr interessiert sind. Diese Einwände von Riddick beziehen sich nicht auf Qualifikationen oder Fähigkeiten, sondern rein auf Ideologie. Und das finde ich so spannend. Ne? Burnham strebt nach dem Besseren, und Riddick sagt, ja, aber das Bessere ist eventuell nicht das, was wir gerade brauchen, sondern wir brauchen eventuell etwas, was gut genug ist. Weil das Bessere ist für uns vielleicht zu viel. Und dann geht's schief und dann haben wir alles verloren.
Ne, und sie hat auch einen Punkt, ne? Sie hat ja auch einen Punkt, wenn sie sagt, irgendwie, du hast jetzt irgendwie für zwei Leute von deiner Crew die ganze Crew riskiert. So, ne? Das hätte halt auch einfach schief ausgehen können. Und was dann? Also, was, wenn die Discovery es nicht geschafft hätte? Oder was, wenn, weiß ich nicht, 10 Leute auf dem Schiff bei irgendeiner Kollision ums Leben gekommen wären, so, ne, also da kommst und du halt da dann schon in Rechtfertigungsprobleme, ne.
Genau, da sind wir wieder mitten in der Diskussion, ne,
ja.
Mitten in dem vulkanischen Aktion, wir sind wieder mitten in die Bedürfnisse der Viele überwiegen die Bedürfnisse der Wenigen und ich muss ja sagen, ich hab's immer gefeiert, wenn ein Pike gesagt hat, nee, das stimmt nicht,
ja.
Ne? Und wenn Vance im Prinzip sogar Burnham teilweise dazu ermutigen musste, lassen sie niemanden zurück, wie in Terra Firma zum Beispiel.
Ja.
Auf der anderen Seite geht Burnham Risiken ein, die so radikal dagegen sprechen, dass man es irgendwo auch nachvollziehen kann.
Ja.
Ich finde diese Diskussion, die hier aufgemacht wird, super spannend und ich finde, dass es sehr, 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 also das wäre ein wirklich guter Move, wenn die Riddick als Nervensäge,
ja,
aber als Nervensäge, die ganze Zeit Spiegel dabei hat, und immer sagt, hier Burnham, guck mal rein, ne? Was siehst du?
Ja, nicht, also ich kann mir schon noch vorstellen, dass sie genau in dieser Funktion ja da ist. Ne? Also wir haben ja gehört, dass sich Burnham auch den Captain's Chair erstmal erarbeiten muss, ne, und verdienen muss, so. Und dass das hier nochmal klar gemacht wird und damit halt auch so ein bisschen das, was wir, wie du es ja eben schon gesagt hast, ne, was wir in der dritten Staffel oder am Ausgang der dritten Staffel irgendwie kritisiert haben, weil es gefühlsmäßig irgendwie nicht so richtig funktioniert hat, dass das jetzt quasi nochmal Thema wird. Und das fände ich ein tolles Thema, ne? Dass das quasi ein Weg, ne? Und auch das passt ja mega zur Serie, weil wir reden ja über den Weg von Michael und dass uns jetzt der Weg gezeigt wird, dass sie wirklich zum Captain wird. Also sie wurde zum Captain gemacht, aber ja, dass sie Captain sein kann, das muss sie uns ja erst nochmal beweisen. Und die erste Folge hat es jetzt vielleicht nicht unbedingt total bewiesen, ne? Also schon auch, aber vielleicht auch nicht.
Discovery ist die Geschichte von Michael Burnham und deswegen finde ich es einfach einen schönen Move, dass sie als erster Star Trek Captain einfach die ganze Zeit jetzt einen Weltraumpräsidenten im Nacken hat. Und ich finde, da hat man sich doch an einer Serie orientiert, die wir alle sehr, sehr gut kennen und die genau dieses Verhältnis, dieses angespannte Verhältnis zwischen Weltraumpräsidentin und Flottenadmiral immer ganz gut gespielt hat, nämlich Battlestar Galactica.
Ja, das stimmt. Nur ja, genau. Nur, dass die irgendwann, soll ich hier spoilen? Nee, vielleicht auch nicht. Ne?
Die Serie ist uralt. Natürlich haben die irgendwann zusammengefunden, so, aber trotzdem.
Ja.
Vielleicht finden auch Burnham und Rilek irgendwann zusammen und finden auch eine gemeinsame Basis, auf der sie agieren können. Jetzt gerade haben sie die nicht und das tut Burnham verdammt gut. Das wird zu Charakterentwicklung führen, dass Rilek die ganze Zeit da sitzt und sie hinterfragt.
Wobei es ja so ein bisschen andere Vorzeichen sind, ne? Weil bei Adama war es ja irgendwie so, dass der halt irgendwie aus seiner Militärsicht immer sehr, sehr, sehr kriegerisch quasi gehandelt hat oder gedacht hat, ne? Oder ne, auf Aggression hinaus, ne? Und hier Dingsbums war halt irgendwie eher so die Diplomatiefreundin, ne? Und wir finden auch andere Lösungen für Probleme.
Ja, ich weiß gar nicht, ob man das so zusammenfassen kann, aber es ist auf jeden Fall, inhaltlich ist es natürlich was völlig anderes.
Ja, ja, genau.
Das ist völlig recht.
Ja.
So. Aber es ist von dem System, das wir hier haben, ne, das ja.
Birne
muss sich das ja halt anhören.
Genau.
Birne muss sich das anhören, genauso wie Adama sich das von President Roslin anhören, genau, musste. So.
Ja.
Weil sie ist halt die Präsidentin. Und genau das ist auch Burnhams Problem.
Ja.
Die kann jetzt sagen, ey, hau ab, du gehst mir auf die Nerven oder sowas. Nein, geht nicht. Burnham muss sich das anhören und muss an ihr wachsen. Und deswegen finde ich das so stark.
Ja, ist ein guter Move auf jeden Fall. Das ist ein richtig guter Move, ja.
Jetzt ist hier natürlich die Frage, wie schnell sie das wieder vergessen werden, weil Vance hatte auch durchaus mal so Anwandlungen, dass der diese Rolle hätte spielen können in der letzten Staffel, aber der ist relativ schnell auf Burnham-Kurs eingeschwenkt.
Ja, klar, der war ja mal ganz woanders unterwegs, auf jeden Fall, ja.
Wir werden sehen. Ich finde Rilek auch noch eine ganz spannende Figur, weil die so eine linguistische Kompetenz hat. Also die spricht hier von Pyrrhus-Sieg.
Mhm. Ja, also,
woher weiß sie sowas?
Geisteswissenschaftlerin.
Ja, offensichtlich.
Ja.
So. Dass man irgendwie nach 3000 Jahren immer noch von Pyrrhus-Sieg sprechen kann, ist schon spannend. Also ich habe dieses Gespräch sehr, sehr genossen.
Ja.
Vor allen Dingen, weil es so ungemütlich war.
Mhm.
Und freue mich wirklich auf die Dynamik, die sich zwischen den beiden entspinnen kann. Sie werden aber dann unterbrochen, als Book per Autopilot an Bord seines beschädigten Schiffes ankommt.
Mhm.
Er erzählt dann von der Verzerrung und ja, von allem, was da passiert ist. Und die Crew ist ratlos, weil
ja.
Quajon ist eigentlich Lichtjahre entfernt. Und Washington sagt mir, ich finde auch Quajon gerade nicht auf den Koordinaten, auf denen es ist. Aber da ist irgendwas Hunderttausende von Kilometern entfernt.
Hm.
Dann füllt sich der Bildschirm mit einem Bild und die gesamte Crew blickt schockiert auf den Bildschirm und sieht Quajon völlig zerstört.
Ja, schon ziemlich krass.
Wir können nur sagen, boom, die Schwere ist da, das Problem ist kein kleines, es muss gelöst werden.
Ja.
wir machen vielleicht nicht mehr ganz das All Sentient Life in the Galaxy auf, aber es ist natürlich wieder ein großes Problem und wir müssen es lösen. Neben den ganzen kleinen Problemen, die diese Folge tatsächlich schon eröffnet. Womit wir früher, als ich gedacht hätte tatsächlich, auch wenn es absurd klingt, am Ende dieser Folge angekommen sind.
Ja.
Was sagst du denn jetzt?
Ja, wir sind zurück, ne? Wir sind zurück und über den fulminanten Einstieg haben wir irgendwie schon gesprochen. Also die ersten 10, 11 Minuten oder wie lange es auch immer gedauert hat, die habe ich sehr gefeiert. Die fand ich richtig gut. Mhm. Und es hat danach auch irgendwie nicht lange gedauert, bis ich wieder voll und ganz drin war im Discovery-Feeling, ne? weil dieser Türöffner echt gut funktioniert hat. Und ich habe auch irgendwie keine Sekunde mehr darüber nachgedacht, dass Michael jetzt Captain ist. Tatsächlich hat das für mich von der Rolle her, ja, total gut und sofort funktioniert. Auch wenn ich es tatsächlich auch richtig und wichtig finde, das haben wir ja gerade jetzt ausführlich schon besprochen, dass das offensichtlich ja nochmal hinterfragt wird. Und das war ja auch so angekündigt, ne, dass sie da nochmal auf einen Weg geschickt wird, um sich dann auch wirklich vielleicht diesen Chair zu verdienen oder dass sie in diese Rolle hineinwächst. Aber so vom Team her, ne, wie das Team so miteinander arbeitet dass sie quasi dann hier so die ausschlaggebende Person ist, das hat sich für mich tatsächlich relativ organisch angefühlt. Das fand ich in Ordnung. So. Eigentlich haben wir schon so gut wie alles gesagt. Ne? Es wird das Problem dieser Staffel offensichtlich wird gut aufgemacht. Es waren viele Anhaltspunkte drin für Geschichten, die weitergeführt werden, wo ich jetzt schon gedacht habe, wird wahrscheinlich ganz interessant sein, zu sehen, wie es da weitergeht. Und alles in allem war es halt für mich eine sehr gute Einstiegsfolge, die also gut funktioniert hat und die ich sehr gerne gesehen habe, die viele schöne, intensive Momente hatte und die wahnsinnig gut ausgesehen hat und für mich gar nicht so wahnsinnig viele, bis jetzt auf die beschriebenen Kleinigkeiten, so wahnsinnig viele Schwächen hatte. Also für mich ein guter Einstieg.
Ja. Für mich auch. Ich muss ja immer sagen, ich brauche diesen Action-Teil nicht, der auch ein bisschen Banane war irgendwie. Mitten im Action-Teil reden wir dann noch ein bisschen über tiefgründige Sachen und hinterfragen Sachen. Und wie du sagst, es war auch teilweise ein bisschen sehr, sehr konstruiert. Also genau, warum passen da jetzt genau diese drei Leute nicht mehr rein in dieses Escape-Pod, ne? Also Bullshit.
So. Ja, ja.
Und warum muss Burnham mit einer sehr, sehr dünnglasigen Arbeitsbiene da irgendwie drin. Also es ist alles irgendwie ein bisschen bescheuert. Aber gut.
Es war jetzt auch nicht dramatisch. Also ich finde, es war jetzt irgendwie nichts. Ja.
Nee, ja. ich kann darauf verzichten. Deswegen würde ich jetzt nicht hundertprozentig sagen, dass es jetzt irgendwie meine super Lieblingsfolge ist. Aber was ich halt gut finde, sind diese kleinen Andeutungen, in welche Richtung das Ding geht. Hm. Viel mehr Crewgefühl, viel mehr zu tun auch für die Crew irgendwie. Wir haben mehrere Sachen angedeutet. Wir haben die Freundschaft zwischen Over und Detmar, die vielleicht nochmal in den Mittelpunkt gesetzt wird. Wir haben da überhaupt nicht drüber gesprochen. Stamets, der ganz gezielt nach Adira fragt. Ja. Das heißt, dieses Familiendings ist weiterhin Thema.
Ja, ja, ja.
Adira mit Gray wird weiterhin ein wichtiges Thema sein.
Stimmt, wurde ja auch nochmal
Körper zurück.
Ne, wurde ja auch nochmal kurz gedroppt, ne? Dass er selber von der was Embodiment, ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat. Ja,
genau. Ja. Und sie wollte es irgendwie anders ausdrücken, aber darum wird es gehen. Wie gesagt, ich glaube, dass Tilly eine interessante Storyline bekommen wird, weil die in Probleme geraten wird. Und diese gesamte Nummer mit Burnham und Rilek, die wird uns auch noch sehr, sehr lang beschäftigen. Zusätzlich Saru, der irgendwie seine Rolle finden muss oder sowas.
Ja.
Ich glaube, dass in dieser Staffel einfach sehr, sehr viel nebenher passieren wird. Und das finde ich ganz gut, weil
persönliche Geschichten, ne?
Ja, so. Genau. Ja. Genau. Und in dem Moment, wo so ein großes Problem, was die irgendwie lösen müssen, dazu genutzt wird, um die persönlichen Geschichten vielleicht so ein bisschen zu boosten, in dem Moment klappt es auch besser. Und deswegen Das war jetzt nicht meine Lieblingsfolge hier, aber sie verspricht mir eine sehr, sehr gute Staffel. Und das freut mich. Ich hoffe, dass es gut geschrieben ist danach.
Ja, sie macht die Welt irgendwie ganz gut auf, in der wir uns wahrscheinlich jetzt in der nächsten Zeit bewegen werden. Und das ja auf relativ engem Raum. Ne? Also das ist ja, also da ist sehr viel in eine Folge am Ende reingepackt. So. Und das ohne, dass es jetzt irgendwie unorganisch oder, ja, also es hat sich irgendwie alles schon ganz gut gefügt jetzt, ne? Wie gesagt, abgesehen von diesen zwei, drei kleinen
Kleinigkeiten. Ja, sie arbeiten halt auch mit Subtilität. Also ich meine, wann hat Discovery mal mit Subtilität gearbeitet?
Ja.
Das ist wirklich nicht die Kernkompetenz.
Absolut, von Discovery, du hast völlig recht, ja. Nein, das hat mir auch echt alles gut gefallen. Und ich freue mich auch über Michael in dieser Position und freue mich, wie sie hineinwächst. Also freue mich, sehen zu können, dass sie dann vielleicht hineinwächst. Vielleicht sehen wir ja auch noch was anderes und vielleicht passiert das ja nicht. Aber ich mochte das schon, oder ich bin ja durchaus nach wie vor Michael-Fan so und mochte das schon, wieder mit ihr unterwegs zu sein.
Und ich würde sagen, damit haben wir die Vorlage geliefert. Und ihr müsst jetzt verwandeln.
Na, wie viel Michael-Fan seid ihr?
Oder Rulak-Fan? Oder Saru-Fan? Oder seid ihr alle einfach nur Admiral Vance-Fans?
Was habt ihr von dieser Folge, dieser ersten Folge in der vierten Staffel gehalten? Erzählt uns gerne davon. Ne? Auch das ist ein Grund, warum wir jetzt nicht beide Folgen auf einmal besprochen haben. Wir wollen nämlich mit euch ins Gespräch kommen über das, was wir da gerade gesehen haben und ein bisschen darüber nachdenken, wie es denn wohl weitergeht und was alles so passieren wird, bevor wir dann die zweite Folge gucken. Wenn ihr die zweite Folge schon gesehen habt, dann erzählt uns nichts davon, weil zumindest ich werde sie wie immer erst kurz vor dem Podcast sehen. Also versaut's mir nicht, ne? So. Aber das wollte ich ja gar nicht sagen, sondern schickt uns gerne eure Meinung zu diesem Auftakt der vierten Staffel von Discovery rüber. Discovery. Und ihr wisst.
Discovery?
Discovery. Ihr wisst ja, wo es.
Discovery ist da.
Ja, um Gottes Willen. Es wird Zeit, dass wir aufhören. Ihr wisst ja, wo es loswerden könnt, aber hier sicherheitshalber nochmal die Kanäle, ne?
Diskussionen zu folgen findet ihr auf discoverypanel.de oder sprecht eine Nachricht auf den Discovery Panel Anrufbeantworter unter 02291 UKTA-UK2. Unter der 02291 UKTA-UK2 erreicht ihr uns auch per WhatsApp. Außerdem gibt es uns auch bei Instagram unter Discovery Panel, bei Twitter unter Panel Discovery und bei Facebook unter Discovery Podcast. Wir freuen uns über eure Nachrichten und über eure Kommentare.
Ja.
Und beeilt euch, ne? Weil wir müssen relativ bald die zweite Staffel aufnehmen.
Genau. Die zweite Folge, genau.
Und weil bald ja kommt ja schon die dritte.
Ja. Also, ne, schnell hören. Das ist ein falscher Hinweis an der falschen Stelle. Schnell hören.
Das ist an einer sehr falschen Stelle, ja.
Ich hoffe, ihr schnell gehört gehabt zu haben und schnell kommentieren. Und dann sprechen wir im besten Fall über euer Feedback in der nächsten Folge, die dann schon bald folgen wird in einigen Tagen. Und darauf freue ich mich schon.
Amen. Jut.
Mit diesem christlichen Ausgang hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber sei es drum. Tschüss.
Tschüss.
Mehr Star Trek Podcasts findet ihr auf discoverypanel.de. Discovery Panel. Discover Star Trek.